18 Vereine, ganz viel Tradition. Eine Liga und wir sprechen darüber. Das ist der Regionalliga Nordost Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 62 des Regionalliga Nordost Podcasts. Der 12. Spieltag ist überwiegend gespielt. 7 von 9 Spielen sind durch. Und darauf blicken wir heute. Und wir, das heißt Markus.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und ich, mein Name ist Clemens und wir schauen heute auf die 7 Spiele. Luca ist nicht mit dabei heute, wie ja bereits angekündigt in der vergangenen Woche, dass er nicht dabei ist. Und wir reden über 7 von 9 Spielen, weil, das hatten wir ja bereits in der vergangenen Woche angekündigt, der FSV Zwickau und der ZFC Meuselwitz treffen aus unserer Aufnahmesicht am morgigen Dienstagmittag aufeinander zum typisch Meuselwitzer 13:30. Und zudem gab es eine Spielabsage. Aufgrund einer Grippewelle beim Chemnitzer FC wurde deren Partie bei der VSG Altklinike verschoben, und zwar auf den Dienstag, den 21. November um 19 Uhr findet diese Partie dann statt. Und das hatte auch zur Folge, dass wir am Freitagabend nur eine einzige Partie hatten, die ausgetragen wurde. Die hat es dafür aber richtig in sich. Der BFC Dynamo traf auf Viktoria Berlin und die Partie endete mit 3:3. Die Viktoria ging immer wieder in Führung, zunächst in der 25. Minute durch Nicolas Hebisch. Das konnte Rufa Dadaschow in Minute 32 ausgleichen, aber Viktoria im zweiten Durchgang mit einem Doppelschlag. Julian Damelang in der 50. und Lukas Falcao in der 56. Minute stellten auf 1:3, aber der BFC kam nochmal zurück in Person von Tobias Stockinger und Patrick Susek setzte den Schlusspunkt. Auch typisch und passend, dass der Lieblingsspieler von Luca zum ersten Mal in der neuen Saison trifft, in der Folge, in der er nicht da ist.
Naja, mal sehen, ob Susek dann weiterscored, wenn Luca mal nicht hier sein sollte. Was mir in dem Spiel bzw. in der Zusammenfassung bei Ostsport erst aufgefallen ist, nachdem Heiko Malwitz es so 10-mal erwähnt hat, dass der BFC Dynamo vor dem Spieltag die beste Defensive hatte, weil sie 8 Gegentore hatten und Viktoria Berlin vor dem Spiel 9. Und das hatte sich ja in der 25. Minute direkt mal egalisiert, quasi als Hebisch das 1:0 für Viktoria macht. Sehr skurriles Tor, dass der Viktoria-Verteidiger, ich glaube Toglu war es, aus der eigenen Hälfte den Ball nach einem Einwurf einfach mal nach vorne donnert. Der Ball springt auf, rollt durch die gesamte Mitte an 5-6 BFC-Spielern vorbei. Ja, und mit einmal steht da Hebisch frei vor Bethke, der rauskommen muss, den Ball irgendwie retten will, weil keiner seiner Vordermann die Idee hatte, mal dahin zu gehen und das zu verteidigen. Ja, und beim Rauskommen, er war halt nicht Manuel Neuer. Der Ball springt an Hebisch dran, der muss dann nur noch einschieben. Und das war halt schon eine sehr groteske Situation, aber sie haben halt Rufat Dadaschow, der immer noch der Topscorer der Liga ist, mit momentanen 12 Toren nach dem Spiel. Hätten auch noch einige mehr sein können, aber dazu kommen wir später noch. Ja, und er markiert das 1:1 aus kurzer Distanz, nachdem man den Ball zugespielt kriegt. Aber Viktoria macht es dann in der Folge auch ganz gut, auch wenn der BFC vielleicht die besseren Torchancen hat. Aber da ist es direkt nach Wiederanpfiff eben jener Dadaschow wieder, der zum 2:1 ja, knipsen kann, den Pfosten trifft. Aber dann kommt halt Julian Damelang vom Viktoria Berlin mit seinem allerersten Saisontreffer, macht das 2:1 und Lukas Falcao, der in der Vorwoche ja 3 Tore, glaube ich, geschossen hatte und momentan wirklich in bestechender Form ist und schon eine Lebensversicherung offensiv für die Viktoria ist, das 3:1 markiert und dann steht der BFC mit einmal mit dem Rücken zur Wand. Stockinger kann dann kurz drauf halt egalisieren, macht das 2:3 und der BFC ist infolgedessen auch die viel bessere Mannschaft, muss das Spiel dann eigentlich auch drehen. Sie schaffen dann auch das 3:3 durch eben jenen Susek, der da nach einem Abpraller, ich glaube ungefähr von der 16er Kante, den Ball dann ins lange Eck, ins rechte Eck schießt. Dann steht es 3:3, aber der BFC drückt weiter. Der eingewechselte Dedides wieder auf Dadaschow, glaube ich, war es, der dann zum 4:3 vergibt. In 90+4 gab es noch einen Eckball, wo der BFC das 4:3 markieren kann. Also ein vogelwildes Spiel. Viktoria Berlin hat so ein bisschen aufgehört nach dem 3 zu 1. Vielleicht fühlte man sich ein bisschen zu sicher. Aber der BFC hat wirklich seine gesamte Offensivqualität aufs Parkett gezaubert, konnte sich halt nur nicht ausreichend belohnen. Und da haben wir über viel geredet. Du kannst da gerne auch noch gleich was dazu sagen. Aber nicht über eine der skurrilsten gelb-roten Karten, die wir diese Saison wohl sehen werden.
Ja, definitiv, weil ich sag mal, wenn du als Trainer den Ball einmal gegen die Bande trittst und dafür gelb bekommst, was ist das Logische, was du dann tust?
I'll
Dasselbe
fucking do
Spiel
it
nochmal.
again. Kennst du das Meme von Goofy? I'll fucking do it again.
Nee, ich habe jetzt an die Cantina-Band gedacht.
Oder so. Also, Dirk Huda tritt den Ball in die Bande, fängt ihn auch wieder, sehr gut, kriegt die gelbe Karte gezeigt und dann guckt er den Schiedsrichter eine Sekunde lang an. Und man denkt sich so, weiß er, was er gerade gemacht hat? Oder er denkt sich so, ich mach's nochmal. Ich mach's jetzt einfach nochmal und guck, was passiert. Dann kriegt er gelb-rot und ist super schockiert. Sau stark.
Ja, das dachte ich mir auch. Einfach geil, diese gelb-rote Karte. Ansonsten muss ich aber sagen, also du hast gesagt, Victoria hat aufgehört nach dem 3-1. Das würde für mich implizieren, dass sie jemals angefangen hätten, Fußball zu spielen. Und das haben sie ja nur so semi getan. Sie hatten drei Schüsse und haben daraus drei Tore gemacht. Wobei man auch sagen muss, bei allen drei Toren abenteuerliche Defensive vom BFC. Also das 1-0, wirklich, der Ball rollt da durch. Niemand geht hin. Beim 2-1 eigentlich eine ganz ähnliche Geschichte. Was übrigens direkt der Abstoß war, nachdem Dardasch den Pfosten getroffen hat. Abstoß, Ball nach vorn geschlagen, es verteidigt wieder niemand. Damelang ist durch, 2-1. Und auch beim 3-1 wieder so ein leichter Steckpass, wo die Zuordnung nicht stimmt. Und der BFC mit Chancen über Chancen, mehrere Aluminiumtreffer, auch diese eine Dardaschow-Chance, als der Batscha da den Ball auch auf der Linie klärt, der ihm aber noch durchrutscht, er den dann aber noch von der Linie kratzen kann. Und bezeichnend fand ich auch diese letzte Aktion, als Siebeck nach einer Ecke knapp vorbeiköpft und dann nur gesagt, für das war jetzt Ecke Nummer 13 für den BFC. Ich glaube, das zeigt schon ganz klar auf, wie dominant sie da in dieser Partie waren. Und ich glaube, keiner weiß, wie es da zwischenzeitlich 3-1 für Viktoria stand. Und wenn man sich die Spielanteile anguckt, dann hätte der BFC den Sieg klar verdient gehabt. Aber ja, ich will ihnen nicht mal so viel vorwerfen. Es war auch teilweise wirklich einfach ein bisschen Pech in diesem Spiel.
Das kommt natürlich irgendwann auch mal zusammen im gesamten Spiel, aber ich muss dann auch andererseits sagen, ich bin dann auch beeindruckt von Viktoria Berlin, weil wir haben wochenlang darüber geredet, dass sie halt eine schlechte Offensive haben. Und in den letzten Wochen sieht das immer besser aus, finde ich. Am Anfang hatten sie immer viele Gelegenheiten, dann haben keine Tore geschossen und jetzt machen sie aus drei Gelegenheiten drei Tore. Falcao ist momentan wirklich in bestechender Form. Und sie werden jetzt nicht unbedingt einer der großen Aufstiegsaspiranten sein, aber sie haben mal wieder bewiesen, dass sie eine wirklich ekelhafte Mannschaft sind. Das haben sie auch zum Beispiel Cottbus ja schon am ersten Spieltag gezeigt. Das haben sie jetzt dem BFC gezeigt. Das haben sie anderen Teams der Liga gezeigt, dass sie wirklich jeden ärgern können dieses Jahr und jetzt auch mal offensiv aus wirklich gar nichts viel machen können.
Das definitiv und das habe ich, glaube ich, auch in einer der letzten Folgen schon mal erwähnt. Viktoria Berlin ist, glaube ich, keine Mannschaft, wo sich der Gegner freut, wenn er die auf dem Spielplan sieht. Niemand.
Das ist eh klar.
Weil das ist so, also die sind irgendwie so eklig, aber auch gut. Das ist schwierig da zu sagen, oh, das gewinnen wir jetzt mal locker leicht. Das traue ich keiner Mannschaft der Liga so leicht zu, da zu sagen, okay. Die hauen wir jetzt mal weg. Natürlich werden die auch Spiele verlieren, aber es ist ein Stolperstein für alle.
Sowieso und aus BFC-Sicht muss man sagen, es war halt wirklich groteskes Abwehrverhalten. Allerdings so ein fluky Game. Es passiert jetzt auch nicht so oft, dass sie wirklich so viele groteske Abwehrfehler und so viele Schnitzer haben und dass sie auch wirklich in dieser Art bestraft werden. Da ist es dann auch wirklich positiv zu sagen, dass sie gegen so eine gute Defensive, wie Viktoria Berlin sie hat, die wirklich so an die Wand gespielt haben und so, zu so vielen Gelegenheiten gekommen sind, auch wenn sie die nicht nutzen konnten. Aber das bestätigt ja eigentlich auch nur das, was wir in den letzten Wochen vom BFC gesehen haben. Nicht zuletzt wegen Dirk Kunert auch. seit er da ist, dass sie wirklich viel besser spielen. Unter Backhaus haben sie zwar auch gewonnen, aber jetzt finde ich Fußball unter Kunert noch ansprechender und noch besser. Also man hat das Gefühl, die könnten jeden theoretisch 3-4-0 wegfetzen, wenn es halt jetzt nicht in diesem Spiel dann diese Abwehrschützer gegeben hätte.
Ja, definitiv. Ich glaube, bezeichnend sind auch die insgesamt 3 Aluminiumtreffer, die sie in dem Spiel hatten.
Ja, da war halt
Also,
viel Pech, ja.
ich sag mal, wenn der BFC da eine ähnliche Chancenverwertung hat wie Viktoria, dann treffen die zweistellig in dem Spiel.
Ja, du tippst ja gerne mal zweistellige Ergebnisse. Ich sage einfach ja.
Das habe ich, glaube ich, zweimal getan. In
Ich hätte jetzt nur
anderthalb
das
Jahren.
eine Mal im Kopf. Ich hätte das eine im Kopf, wo du mal 10 Tore getippt hast.
Ich hatte das 10-0 für Hertha 2 gegen BRK, was ein knappes
Das hatte
1-0
ich im
wurde.
Kopf. Ja,
Und
naja,
ich
ist ja
habe
auch quasi ein
in der
10.
letzten Saison habe ich bei Luckenwalde gegen Halberstadt ein 2:13 getippt.
Ach,
Weil ein gewisser
stimmt, ich
Mann
erinnere
noch auf
mich.
am letzten Spieltag ja noch auf 15 Saisontore kommen musste.
Ich erinnere mich.
Also mehr oder weniger ernst gemeint habe ich einmal zweistellig getippt.
Das ist beide Male komplett ernst gemeint. Wir wissen es doch alle, Klemme.
Ja,
Du nicht so.
das ist leider so, kann ich nicht sagen. Mal sehen, wann ich mal wieder zweistellig tippe, wann mir mal wieder danach ist. Ich kann schon mal verraten, diese Woche wird es nicht so weit sein. Aber bevor wir tippen, haben wir noch 6 Spiele abzuarbeiten. Und dann schauen wir doch mal auf den Samstag. Da hatten wir 2 Spiele. Und zunächst schauen wir mal auf das Kellerduell. Der FC Eilenburg hat den BAK empfangen und dieses 6-Punkte-Spiel endete für keine der beiden Mannschaften so richtig zufriedenstellend, denn es gab eine Punkteteilung. 2:2 endete die Partie in Eilenburg bei schwierigen Platzbedingungen. Der BAK ging zweimal in Führung, zunächst Minute 49 durch Felix Pilger. Benjamin Luis konnte das in Minute 66 ausgleichen, aber Hendrik Wurm mit einem Foul-Elfmeter zum erneuten Führungstreffer für den BRK. Aber Eilenburg kam dann mittlerweile in Unterzahl zurück. Kilian Zaruba in Minute 82 mit dem Endstand, aber so richtig weitergeholfen hat das niemandem.
Ja, auf gar keinen Fall hat es jemandem weitergeholfen. Ich war ein bisschen überrascht, als ich dann am Samstag erstmal die Kicker-App aufgemacht habe und gesehen habe, dass es 2:2 ausging. Und nachdem ich die Highlights dann gesehen habe, dachte ich mir, ja, okay, das ist eigentlich schon verdientes Unentschieden. Da war jetzt keine der Mannschaften wirklich viel besser. In der ersten Halbzeit, die ja bekanntlich mit 0:0 endete, muss es einen Elfmeter in meinen Augen für den FC Eilenburg geben, nachdem Luis da im Strafraum gelegt wird. Gab es aber nicht, sonst ist in der ersten Halbzeit eigentlich auch nicht sonderlich viel passiert. Es ist noch erwähnenswert, dass der Rasen wirklich sehr, sehr schlecht aussah, was jetzt halt auch mal vorkommt, wenn es irgendwie ein paar Tage Dauerregen gibt und Eilenburg ist es halt auch nicht. Aber das Rasenschwein, Eilenburg ist auch nicht Cottbus, was weiß ich, Erfurt, Jena, wie auch immer, wo es halt relativ neue Stadien gibt, Chemnitz, da sieht der Rasen auch mal ein bisschen schlechter aus auf so einem Dorfplatz, ohne das Böse zu meinen. Aber sonst ist in der ersten Halbzeit, da gab es dann noch ein missglückten Abschlag, den Eilenburg dann mal wieder aus 40, 50 Metern reinmachen will, wie vor ein paar Wochen gegen Hertha 2 mit einem Weitschuss. Aber da ist halt nichts passiert. Und in der zweiten Halbzeit erlebt der BHK einen Blitzstart, geht mit 1:0 in Führung, ist dementsprechend, weil die erste Halbzeit auch so ergebnisarm war, vielleicht auch ein bisschen schmeichelhaft und weil es halt auch den Elfmeter für den FC Eilenburg hätte geben müssen. Allerdings Benjamin Lewis, ja, markiert das 1:1, jubelt dann frenetisch vor den sich warmmachenden Einwechselspielern, Reservespielern des BRK. Ich weiß auch nicht, was da, hast du irgendwie was gelesen oder gehört, was da die
Nee,
Hintergrundgeschichte ist, dass er wie
keine
so,
Ahnung.
also so ein bisschen Arschloch, aber geil. Also fand ich gut, so richtig frech. Dann fällt das 1:2 nach dem Elfmeter von Wohl. Ich finde, da muss man nicht drüber reden, oder?
Nö, klare Sache.
Elfmeter-Diskussion führen wir nachher nochmal. Die gelb-rote Karte von Quentin Seidel war nochmal sehr unterhaltsam. Also der hat dann wirklich in super Manier da umgelegt. Eigentlich komplett sinnlos, weil sie zu zweit in den Zweikampf gehen und er denkt sich, den mache ich jetzt einfach weg. Gelb-rot, ganz klare Sache. Und dann gab es ja den Freistoß, der an die Latte fliegt und Saruba macht das wirklich gut. Das wurde auch bei Ostsport so betont, dass er gegen die Laufrichtung von Zwick dann köpft, als der gerade wieder aufsteht und den Ball verteidigen möchte. Ende des Spiels 2:2 und das war in meinen Augen in meinen Augen dann auch wirklich leistungsgerecht.
Da habe ich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Also ich bin auch bei der ersten Elfmeterentscheidung auf deiner Seite, dass ich sage, da darf sich der BRK auf keinen Fall beschweren, wenn es da einen Elfmeter für Eilenburg gibt in dieser Szene, als Hajai da Luis trifft. Dann ja, in der ersten Halbzeit, das war wirklich, ich habe auch mir noch aufgeschrieben, jegliche Chancen in Durchgang 1 waren Zufallsprodukte. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Und ja, auch im zweiten Durchgang hast du eigentlich alles erwähnt. Vielleicht noch interessant, dass die beiden ersten Tore durch Joker vorbereitet wurden, die da über den Platz gesprintet sind. Erst Lubaki für den BRK und dann Bibaku für Eilenburg. Und jener Ausgleichstreffer hat für Benjamin Luis ja auch die Konsequenz gehabt, er hat gelb gesehen. Allerdings hat er nicht nur gelb gesehen, also nicht nur irgendeine gelbe Karte, sondern seine fünfte in der Saison. Das heißt, diese, ja, unnötige Aktion sorgt dafür, dass er nächste Woche in einem weiteren Kellerduell beim FSV Zwickau gesperrt fehlen wird.
Das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Da muss ich meinen Tipp für nachher vielleicht überarbeiten. Auch nur vielleicht.
Ja, und ich sag mal, da können wir später nochmal drüber sprechen, aber momentan haben wir hier richtig Action auf den unteren Tabellenplätzen, wenn ich da mal auf die Punktzahlen der letzten vier Teams schaue.
Mir ungefähr vor 10 Minuten auch aufgefallen. Wir können auch jetzt kurz drüber reden, weil wir noch von einer Mannschaft, also über eine Mannschaft, die da unten drin steckt, groß reden werden.
Dann können wir das auch jetzt machen. Denn die letzten vier Stand jetzt, Platz 15 bis Platz 18, haben alle 8 Punkte. Allerdings muss man auch sagen, Zwickau hat erst 11 Spiele, weil die spielen ja erst aus unserer Sicht morgen, während Rostock 2 schon 13 Spiele hat, weil die ja noch schon gegen Luckenwalde gespielt haben, das Spiel vorgezogen haben und Eilenburg und der BRK stehen bei 12. Und die sind da alle punktgleich. Und wenn wir jetzt mal bedenken, dass es maximal zwei Absteiger geben wird im realistischen Falle, dann kann das natürlich richtig spannend werden, weil ein Drittel der Saison ist jetzt auch gespielt.
Wie waren so die Ergebnisse der Dritten? Ich glaube, Halle hat gewonnen in der dritten Liga, ne? Sind die gerade noch auf dem Abstiegsplatz?
Die haben, glaube ich, überraschend gegen Ulm
Die sind,
gewonnen.
genau, die sind jetzt 18. Naja, die können schon mal absteigen, habe ich kein Problem mit. Ja, lass uns einfach mal von zwei Absteigern reden, dann wäre das Moment oder rechnen damit, dann wäre das Stand jetzt der BHK und Zwickau, auch wenn ich denke, dass Zwickau da jetzt in den nächsten Wochen noch stehen wird auf Platz 17 oder noch schlimmer 18. Aber selbst wenn die jetzt mal gewinnen sollten gegen Meusewitz morgen für uns, haben wir da stand jetzt drei Mannschaften mit 8 Punkten. Und das verspricht wirklich, um was wir uns ja auch erhofft haben, vor der Saison, um einiges spannender zu werden als letztes Jahr. Da hat man dann so TB und Halberstadt und dann war schon wieder so eine kleine Gap dazwischen drin. Auch schon nach so 10, 11, 12 Spieltagen habe ich zumindest so grob in Erinnerung, ohne das jetzt groß zu fact-checken, ehrlicherweise. Und jetzt haben wir halt vier Mannschaften mit 8 Punkten, auch wenn die teilweise 11 oder 13 Spiele haben. Dann der CFC mit 11 Punkten, auch nicht so weit weg. Meusewitz nur 12. Kommt einem gefühlt auch noch mehr vor. Das sind auch nur 4 Punkte. Da fand ich, waren die Gaps letztes Jahr größer. Also im Abstiegskampf zeichnet sich für mich ein spannenderes Bild ab als in der vorherigen Saison.
Ja, definitiv. Und oben ist es ja nicht viel anders. Da können wir vielleicht später mal drüber reden. Haben wir ja noch ein
Ja, das wäre so
absolutes
mein Plan
Topspiel.
dann gewesen, ja.
Genau, aber das ist das Schöne. Wobei ich auch mal sagen muss, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, was ja auch möglich ist. Also, ich sag mal so, ich glaube, kein Mensch der Welt glaubt daran, dass Dynamo Dresden aus der dritten Liga absteigt. Bei Aue glaubt da auch eher keiner dran. Also, ja, ein oder zwei Absteiger, je nachdem, was mit Halle passiert. Wobei ich jetzt sagen muss, ich hätte das extrem geil gefunden. Dann hätten wir letztes Jahr nur einen Absteiger gehabt und dann hätten wir so ein richtig, dann irgendwie auch spannendes Schneckenrennen zwischen Halberstadt und TB gehabt. Wer da irgendwie noch drin bleibt und wer absteigt, hätte ich sehr, sehr geil gefunden.
Ich glaube, das haben wir letztes Jahr auch mehrmals gesagt, oder? Dass wir uns das eigentlich so ein bisschen wünschen. Weil es war halt auch so langweilig, so halt so, ja, okay, TB Halberstadt, die letzten zwei. Es wird wahrscheinlich nicht nur einen Absteiger geben.
Ja, und
Ein
dieses Jahr ist das ja
bisschen
durchaus
langweilig.
also realistisch, weil letztes Jahr war dann schon die Situation, Halle unten war unten drin, Zwickau war dann unten drin, Aue war lange unten drin, wo wir dann schon gesagt haben, okay, dass keine Nordostmannschaft absteigt, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und da hatten wir noch das Fragezeichen mit dem Aufsteiger, was wir dieses Jahr nicht haben.
Ja, ich möchte nochmal anmerken, falls der BRK wirklich absteigen sollte, ich glaube, wir drei hatten sie alle auf Platz 18, würde die Liga eines ihrer beiden Urgesteine verlieren.
Eins von dreien.
Hertha 2, ne? Ist auch noch eins. Ich habe Meusel zum BRK gerade im Kopf gehabt. Hertha 2
Ja,
auch?
Hertha 2
Ja,
auch.
okay. Jetzt, wo du sagst, richtig. Eins von dreien. BRK ist aber ewiger Tabellenführer von der Regionalliga Nordost.
Ja, wir haben gerade alle, also Meuselwitz, wisst ihr ja, wenn ihr an das Quiz der letzten Saison zurückdenkt, Meuselwitz hat ein Spiel mehr als Hertha 2 in der BRK normalerweise. Jetzt haben sie
Gottes Willen,
alle.
das hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf, dass du das so im Kopf hast.
Ich habe mir das Quiz ja ausgedacht.
Ja, man kann auch mal Sachen vergessen, die man sich ausdenkt.
Aber auch interessant, jetzt haben sie ja, Meuselwitz spielt morgen alle gleich viele Spiele. BRK ist relativ souverän Erster in der Tabelle, 65 Punkte vor Hertha 2, diesen Zweiter. Die sind dann nochmal 46 Punkte vom Dritten aus Jena, der aber 90 Spiele weniger hat. Und Meuselwitz ist Siebter. Und hat 154 Spiele mehr als Cottbus und 8 Punkte mehr. Also die sind bald Achter.
Ist auch eine gute Stat.
Aber das muss man auch erstmal schaffen, sich mit dem Punkteschnitt, den ich jetzt nicht ausrechnen will, aber der irgendwo bei 1, nicht mal 1,2 liegen dürfte, 10 Jahre lang die Liga zu halten.
Forza ZFC. Gut, lass weitermachen, oder?
Ja, da würde ich sagen, gehen wir doch mal zum anderen Samstagsspiel, wo schon das zweite Urgestein, über das wir auch ja jetzt direkt reden können, nämlich Hertha 2. Die waren zu Gast bei einer Mannschaft, die auch immer ganz viele als einen ganz großen Abstiegskandidaten sehen. Aber damit haben die momentan ganz wenig zu tun, nämlich der FSV Luckenwalde, die im sechsten Anlauf erstmals Punkte geholt haben gegen die Hertha Bubis und dann gleich 3, 2 zu 0 hieß es am Ende. Jordan Winter in der 45. Minute und Christian Flath. Wie hat es aus Sport natürlich geschrieben in Harry Kane-Manier mit dem 2 zu 0 in der 58. Minute? Und Markus hebt schon den Zeigefinger mahnend, denn er denkt hier noch an einen anderen Spieler.
Nicht nur ich, ich habe es ja vorhin auch geschrieben, dass ich das ganz gut fand. Sie haben das Tor nochmal als einzelnen Clip hochgeladen und dann so getauft nach dem Motto in Klaus Augenthaler Manier. Also, wir haben jetzt die Wahl zwischen Harry Kane und Klaus Augenthaler. Klemmer, wen würdest du wählen?
Das ist jetzt schwierig. Er ist ja irgendwie dann so eine Mischung. Also quasi, wenn Klaus
Klaus
Augenthaler,
Kane.
ja quasi, wenn Klaus Augenthaler und Harry Kane ein Kind hätten, wäre es Christian Flath.
Schon wieder sprachlos. Mach weiter.
Nee, mach du mal bitte kurz weiter, weil ich eben auch noch was fact-checken muss. Ah, also er hat mal, genau, 1989 hat er so ein Tor erzielt gegen Eintracht Frankfurt. Ich war das
Ja,
nur.
das freut dich doch. Da hat man, da ging so die Lippen ein bisschen hoch, das Grinsen kam so ein bisschen durch.
Das kommentiere ich jetzt nicht, aber war das nicht Klaus Augenthaler? Das wollte ich nämlich nachgucken, der mal das Tor der Woche, Tor des Monats, also immer mit einem Eigentor gewonnen hat.
Es gab ein oder zwei Eigentore, glaube ich. Eins gab es, glaube ich, das mal gewonnen hat. Aber ich glaube nicht, dass es Klaus Augenthaler war.
Ja, ich check das hier mal nebenbei. Aber schauen wir doch erstmal auf die Partie, die schwungvoll begann. Allerdings passierte da nicht so viel nach den ersten Minuten bis kurz vor der Pause, als zunächst Jordan Winter aus der Distanz zum Abschluss kommt, einen abgefälschten Ball ans Lattenkreuz setzt. Da wäre der Hertha-Keeper Marius Gersbeck, war es erneut, absolut machtlos gewesen, aber quasi mit dem Pausenpfiff geht Luckenwalde dann trotzdem in Führung. Gollnack setzt sich auf der linken Seite gut durch, spielt den Ball in die Mitte und Jordan Winter muss völlig frei nur noch einschieben zum 1 zu 0 und nach der Pause spielt Hertha dann im Spielaufbau einen Fehlpass. Der Ball landet im Fuß von Christian Flath und der hebt im Mittelkreis mal den Kopf, sieht Gersbeck ist weit vor seinem Kasten und dann zieht er einfach ab und trifft. Ein absolutes Traumtor, was dann ja wenige Stunden später, relativ genau 2,5 Stunden später, quasi so von Harry Kane nachgemacht wurde. Also ist eigentlich Christian Flath das Vorbild für Harry Kane.
Also ist Harry Kane quasi der britische Christian Flath.
Ja.
Auf den Harry Kane war auf den Spuren von Christian Flath. Und
Genau,
nicht andersrum.
der hat wahrscheinlich, das Spiel wurde ja nicht live übertragen. Das hätte ich gesagt, er hat Ostsport geguckt. Und
Aber
vom
der hatte
Spiel.
bestimmt jemanden da sitzen in Luckenwalde und der hat gesagt, boah, Harry, das musst du auch machen.
Das denke ich auch. Ja, mal gucken. Ich glaube, da kommen wir noch später zu Leuten, die da sich auch noch ein Vorbild genommen haben. Aber ansonsten habe ich mir auch nur noch eine Chance rausgeschrieben. Das war mal wieder auch eine Legende dieses Podcasts, Till Plumpe,
Oh Gott.
der aber am Keeper scheiterte, nicht am Aluminium. Und von Hertha, ja, da kam einfach nichts.
Da kommt seit 8 Wochen nichts. Die haben
Ja,
jetzt
aber
acht Spiele nicht gewonnen.
Stefan Schmidt hat das als Nichtleistung bezeichnet, da gehe ich völlig mit. Und ein Torschuss kam eigentlich nicht zustande, zumindest kein gefährlicher.
Da wurde bei Ostsport ja auch die Ausrede gesucht. Sie waren das bei diesem Premier League Cup da in Leeds oder so unter der Woche. Wo ich mir denke, ja, naja, da waren aber nicht nur U21-Spieler dabei, soweit ich weiß, sondern auch Leute aus der U19, 17. Also es war ja ein ziemlich breit gemixter Cup oder breit gemixter Kader, den Hertha 2 da mitgenommen hat. Oder beziehungsweise die U21 oder halt auch nicht U21 da mitgenommen hat. Dass das dann so als Ausrede angeführt wurde, weiß ich nicht. Das war so ein Freundschaftscup oder nicht? Oder ging es da wirklich um was Wichtiges?
Nee.
Nee. Also, ja, dann setzt mal eure Prioritäten. Also. Weiß ich nicht, warum das da von Ostsport zum Beispiel als Ausrede angeführt wurde. Ja, man muss auch darauf achten, dass sie noch in Leeds waren unter der Woche. Das wünscht man ja niemanden. Aber man wünscht halt auch niemanden in Luckenwalde zu verlieren. Aber das war halt komplett verdient. Und wir warten jetzt seit 8 Spielen auf einen Hertha-2-Sieg. Die sind sehr gut reingekommen in die Saison. Mittlerweile sind sie im tristen Mittelfeld wieder gelandet, wo sie eigentlich jedes Jahr sind. So Platz, naja, so, also die Range Platz 8 bis 12. Jetzt sind sie gerade 11. Ja, und momentan kommt da nicht viel, nachdem der Saisonstart wirklich viel besser war. Aber man hat vielleicht auch das Gefühl, dass einige Spieler aus der zweiten Mannschaft mittlerweile in der zweiten Liga spielen müssen, weil die sonst nichts geschissen kriegen würden. Also ist kein Wunder vielleicht, dass es bei Hertha 2 nicht mehr so gut läuft, obwohl ja Maulida da mittlerweile eine Stammplatzgarantie hat. Vielleicht können sie ihn auch für 5 Millionen zurück nach Frankreich verkaufen.
Gut, das glaube ich eher nicht. Aber ich glaube, die Angst, die wir und auch einige andere hatten, die können wir jetzt mal endgültig zu Grabe tragen, dass am Ende noch die zweite Mannschaft von Hertha aufsteigt. Was man ja nach diesem furiosen Beginn ein bisschen haben musste, das wird nicht passieren. Und Luckenwalde ist momentan auf Tabellenplatz 7.
Das
Das.
ist auch krass, oder?
Ja gut,
Die
im
waren vor 3 Wochen
Endeffekt,
gefühlt auf dem Abstiegsplatz.
ja, die haben jetzt aber dreimal in Folge gewonnen.
Ja. Da läuft's wieder.
Nee, obwohl die nur zweimal in Folge, die haben sogar noch bei Rostock 2 verloren in der Pause für die anderen. Die haben
Bestimmt,
das
ja.
Spiel mehr, aber das bringt nichts. Also hätten die einfach mal gegen das Kellerkind aus Rostock gewonnen, wären die einfach Fünfter.
Ich finde es auch immer so gut, weil wenn man einfach nur Michael Braune Interviews hört, denkt man sich, die steigen jetzt ab, weil der immer meckert. Also der ist so, der ist nicht so schön wie Peter Wollitz, weil bei ihm ist es immer noch irgendwie so nett und dann denkt man sich, ja, das ist eine berechtigte Kritik, auch wenn sie mal gewinnen und dass er da ein bisschen rummeckert. Ist ja bei anderen Trainern wie Peter Wollitz ein bisschen anders. Aber der, also ich habe den, glaube ich, noch nie groß lächeln sehen.
Ich weiß nicht, ob der Mann das kann.
Ich glaube, aber er ist halt trotzdem irgendwie liebevoll. Und er ist nur am Meckern. Und sie ist jetzt Tabellen-Siebter. Mit einem Torverhältnis von -4.
Und die haben ein Torverhältnis von -4 und haben am ersten Spieltag 6-0 gewonnen.
Stimmt, das muss man noch dazu sagen. Also defensiv, sie haben auch 25 Gegentore, was sie zur geteilt, nee, zur drittschlechtesten Defensive macht, ohne Teilung. Die drittschlechteste Defensive haben auch schon 21 Mal getroffen. Was jetzt für ein Team wie Luckenwalde auch nicht verkehrt ist, aber das ist halt auch Jordan Winter und der müsste jetzt bei 9 Saisontoren stehen, glaube ich. Sorry, der ist weg zur Winterpause. Und dann wird es spannend für Luckenwalde. A, also wenn er wirklich wechseln sollte, dass so ein bisschen für ihre Verhältnisse viel Geld einnehmen, natürlich durch den Transfer. Weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass ein ambitionierter Regionalligist oder vielleicht sogar ein Drittligist jetzt, wie so unten drin steht, sagen wir mal Halle beispielsweise jetzt, ihn verpflichten könnte, auf jeden Fall. Und dann müssen sie halt gucken, wie sie dann ohne ihren Topscorer auskommen, der von, ja, der 9 von 21 Toren markiert hat. Was ist das? 3 Siebtel. Quick Maths.
Mathe mit Markus
Mathe mit Markus.
zum
3/7 der Tore hat er gemacht.
Mathe mit Markus zum Montagabend.
Ja.
Das ist doch wunderbar. Und ja, das kann natürlich passieren, aber auf der anderen Seite, wenn die jetzt noch so ein bisschen so weiterpunkten, die haben jetzt, wir haben die jetzt ja schon angesprochen, die stehen bei 19 Punkten und die vier da hinten bei 8, das sind halt schon mal 11 Punkte Vorsprung. Wenn die das halt noch ein bisschen aufbauen, dann kann da Jordan Winter durch Jan Sommer ersetzt werden und die steigen trotzdem nicht ab.
Kannst du den Grillenzirpen reincutten, wenn du das nachher schneidest?
Nee.
Nee, okay, ja, nee, dann lassen wir einfach die Stille für uns sprechen.
Ja,
Oder für mich.
ansonsten vielleicht noch Abschluss zur Partie. Phil Butendeich hat die fünfte gelbe Karte bekommen, fehlt somit gegen Viktoria Berlin. Und das fällt mir jetzt nämlich ein, habe ich vergessen, beim Viktoria-Spiel, da hat sich auch ein Spieler die fünfte gelbe Karte abgeholt. Und endlich ist es soweit. Hat viel zu lange gedauert. Gelbsperre für Berginaler.
Oder Witz, ich wollte gerade eben sagen, bevor du es angesprochen hast, wie viele Karten, gelbe Karten eigentlich bei Finale?
Er hat es jetzt auch mal geschafft, also.
Also er underperformt halt schon ein bisschen, finde ich, was gelbe Karten angeht. Nach letzter Saison, wie viel hatte er dann nach seinen 34 Spielen? Oder nach 34 Spieltagen, was er gesagt hat, er hat nicht 34 gespielt. 17?
Nee, nee, ich weiß nicht, ob er die
18?
dritte Gelbsperre hatte. Oder ob er 8
Nicht?
gehabt
Also
drunter
ich
war,
hätte
bei,
ihn.
ich hätte gesagt, so 13 oder 14.
Was ja auch nicht verkehrt ist. Also, das ist eine gute Quote, sagen wir mal so.
15. 15, stimmt, er hat sich im letzten Spiel, meine ich, hat er sich die 15. abgeholt und wäre dann gesperrt gewesen. Ja, so war's. 15 Stück.
Auf den Spuren Berginalers, ja.
Also insgesamt Karrierequote 96 Regionalliga Nordostspiele, 32 gelbe Karten. Jedes dritte Spiel.
Aber auf den Punkt genau. Also, das ist eine starke Quote, finde ich. Und jetzt hat er die fünfte. Also, er ist schon wieder überm Schnitt. Respekt.
Ja gut, ja, den hat er jetzt in den letzten beiden Jahren sich so aufgebaut. Da hat er jetzt 20 in nicht mal anderthalb Saisons.
Der Mann schätzt einfach auch mal ein freies Wochenende mit der Familie. Das muss man auch mal respektieren.
Ja, Familienmensch, Berginaler. Hart zu den Gegnern, lieb zur Familie.
Wenn der Mann vor 2 Jahren Vater geworden ist, weißt du genau, warum er so viele gelbe Karten sammelt. Können wir das mal recherchieren, bitte?
Nicht jetzt. Das geht dann doch ein bisschen zu weit, aber falls ihr da Interesse habt, schickt uns gerne eine Mail, wenn ihr mehr über den Stammbaum von Berginaler wissen wollt. Aber er ist noch sehr jung, er ist 23, 2000 geboren.
Gottes Willen. Komm, gehen wir mal zu der Altherrentruppe aus Potsdam, um das ein bisschen auszugleichen, oder?
Ja, das ist eine gute Idee. Die waren nämlich gegen die U23 von Hansa Rostock gefordert am Sonntag dann schon, war das Spiel. Und sie konnten die Partie mit 1 zu 0 gewinnen. Tahsin Çakmak mit dem Tor des Tages in der 39. Minute per Foul-Elfmeter. Und Elfmeter auch so ein bisschen Thema des Spiels. Denn zunächst gab es eine Situation, wo man auf jeden Fall diskutieren kann über einen Elfmeter für Hansa.
Man durchaus, du müsstest mir jetzt nur sagen, wer da beteiligt war. Ich habe die Szene auf Augen, aber nicht die Namen der Spieler, ehrlicherweise.
Also Postelt ist da unterwegs, bekommt dann von hinten von einem Verteidiger, dessen Name mir jetzt auch nicht einfällt, einen leichten Schubser mit
War
und dann
das
gibt es noch einen Kon
Büch?
und dann gibt es noch einen Kontakt mit Klatte.
Ja, das weiß ich aber. Also Postelt wird das so ein bisschen, ist halt ein physischer Zweikampf, will ich jetzt einfach mal sagen. Und dann kommt
Das
Klatter
war
raus,
Rausch.
aber Rausch war's. Okay, und dann kommt Klatter halt raus, aber Postelt ist schon, und das haben sie bei Oschford wirklich gut auch halt nochmal hervorgehoben, fand ich, schon in der Fallbewegung, bevor Klatter ihn wirklich berühren könnte oder bevor Klatter wirklich da ist zum Kontakt. Das heißt, es muss nur gewertet werden, Foul, Rausch, Postelt, weil der Ball ja schon so langsam weg ist. Und das ist dann wirklich die Frage, ist halt, also wenn das gepfiffen wird, beschwert sich oder darf sich jemand beschweren in meinen Augen, weil ich habe solche Elfmeter schon gepfiffen gesehen.
Ja, bin ich völlig bei dir.
Ich
Also
finde es super schwer, weil das haben wirklich so, das ist halt wirklich so diese, wie sagt man, diese, ich komme nicht aufs Wort. Sag's mir.
was spielen wir jetzt noch? Hangman oder Wordle oder was?
Ja, genau, das spielen wir auch. Diese Grauzone. Danke, danke, Klammer, dass du mir das Wort gesagt hast. Ich hatte die ganze Zeit Schwarzzone im Kopf, ich weiß gar nicht warum. Diese Grauzone, wo man wirklich in einem einen Spiel sagt, ja, das ist ein Elfmeter, im nächsten oder sagt, ja, okay, er pfeift den, verstehe ich, im nächsten Spiel pfeift er nicht, sagst aber auch, ja, verstehe ich genauso. Ich sehe, warum er den nicht pfeift, aber wenn er ihn pfeift, gibt es da für mich auch keine Diskussion oder sowas, wo ich sage, ja, klare Fehlentscheidung.
Ja, das definitiv. Und Markus Ziesche sagt im Nachhinein auch, da hatten sie Glück in der Szene.
Ja, und das finde ich auch gut, dass die Trainer dann auch mal sagen, weil es wird so oft gemeckert und wir haben mittlerweile jede Woche ein Trainerinterview, in dem über die Schiedsrichter gemeckert wird. Und wir machen es hier ja auch oft genug, um Gottes Willen. Ich will uns da auch nicht aus der Schussbahn ziehen, aus der Schusslinie ziehen. Aber ich finde es auch gut, weil wir es auch bei einem Spiel, zu dem wir später noch kommen, mal hatten, dass auch mal gesagt wird, ja, wir dürfen uns mal nicht beschweren, dass wir mal Glück hatten oder so und die Schiedsrichter auch mal ein bisschen irgendwo aus der Schusslinie genommen werden und in Schutz genommen werden auch so. Habe ich so das Gefühl gehabt, auch bei dem Interview, finde ich.
Ja, definitiv richtig. Und wenig später gab es dann ja auf der anderen Seite einen Elfmeterpfiff, nach langer Beratung auch, was hat Ziesche auch gelobt, dass sich da eben ja miteinander unterhalten wurde, Schiedsrichter und Assistent, und dann nach langer Diskussion die Entscheidung hieß Elfmeter für Babelsberg. Was war passiert? Es gab einen Freistoß für die Potsdamer, der kommt in die Mitte und Hagemoser kommt raus, faustet den Ball schon irgendwie weg, aber vor allem springt er in den Rücken von Daniel Frahn. Und da gab es dann lange Beratungen und dann fiel die Entscheidung auf Elfmeter. Und für mich war das eine alternativlose Entscheidung.
Als alternativlos, ja, kann man sie durchaus bezeichnen. Ich sehe aber auch, muss ich sagen, warum am Anfang nicht darauf entschieden wurde. Und dann muss ich auch das betonen, was von Ziesche betont wurde, dass es super war, dass sie sich lang beraten haben. Das hatten wir in der Vorwoche ja quasi auch. Da haben wir uns dann aber länger beraten bei einem anderen Spiel. Vor allem Luca hat sich da sehr lang beraten, als es dann Elfmeter gab. Aber jetzt bei dem Foul an Fran, ja, das war mehr Elfmeter als die Situation auf der Gegenseite bei Rostock 2 auf jeden Fall. Ich finde, den kannst du, vielleicht musst du ihn sogar geben. Da gibt es auch nichts dran zu meckern für mich. Es ist halt eine unglückliche Situation und dass Hagemoser da wirklich einfach nur rausgeht, um den Ball wegzufaust, ist auch klar. Er trifft halt auch sehr viel Daniel Fran.
Das ist halt der Punkt an der Sache. So ein bisschen Ball fiel Frahn, würde ich mal sagen. Von daher, ja, was will man da machen? Also das ist für mich eigentlich eine klare Sache, da auf Elfmeter zu entscheiden. Hagemoser hat sich dann ja auch in der Halbzeit bei Frahn entschuldigt, weil das, wie gesagt, keine Absicht war, aber das ist ja nicht entscheidend in dem Moment. Jedenfalls gab es den Elfmeter und Tahsin Çakmak ließ sich das nicht nehmen, verwandelte zur Führung, die am Ende auch der Endstand sein sollte, weil es war wie so oft bei Hansa im Verlauf dieser Saison, sie haben das nicht unbedingt schlecht gemacht, aber sie konnten den Ball einfach nicht über die Linie bringen. Nkoa hatte eine gute Möglichkeit nach einem Freistoß, ebenso Köster, aber viel mehr kam dann auch nicht. Es war nicht so, dass Babelsberg hier irgendein Feuerwerk abgebrannt hat, ganz im Gegenteil. Die wurden eigentlich auch nur noch einmal in der Nachspielzeit gefährlich, als Hoffmann völlig frei das 2-0 machen muss, aber Hagemoser abschießt. Und ansonsten ist da nicht viel passiert. Und am Ende waren beide Mannschaften auf einem ähnlichen Level. Aber da setzt sich dann die ausgebufftere, die erfahrenere Mannschaft, die cleverere Mannschaft durch und gewinnt mit 1-0.
Ich finde, es war nicht nur ein Spiel, das quasi so ein bisschen Hansa Rostock Saison wiedergespiegelt hat, sondern auch eins, das wirklich Babelsberg wiedergespiegelt hat. Denn wie oft hat Babelsberg wirklich überzeugend gewonnen? Also auch nicht nur so 1-0 gewonnen und sie waren die bessere Mannschaft und ja, okay, aber wo sie auch mal wirklich gesagt haben, jetzt schießen wir mal 3, 4 Tore mehr als der Gegner, jetzt schießen wir die mal ab. Das hat man zweimal. Gegen Lok Leipzig haben sie 4-1 gewonnen und gegen Viktoria Berlin 3-0. Die gewinnen gefühlt jedes Spiel 1-0 oder 2-1. oder verlieren es knapp. Die machen jedes Spiel eng. Es ist nicht schön, Babelsberg-Spiele anzugucken. Also es ist spannend auf jeden Fall, aber jetzt, es sind keine, nicht unbedingt Feinschmecker. Also Babelsberg ist jetzt auf Platz 3, wenn ich das richtig, genau, auf Platz 3. Sie haben nur einen Punkt weniger als der Greifswalder FC, die immer noch Erster sind. Aber bevor ich Babelsberg da wirklich mal ganz weit oben mitspielen sehe, um eine der Top-Platzierungen, um vielleicht sogar die Top-Platzierung in der Liga, will ich mal sehen, dass die auch so eine Mannschaften wie Hansa Rostock 2 einfach abschießen. Weil sie gewinnen jedes Spiel eklig und sie können jedes Spiel gewinnen und können jeden Gegner irgendwo auf ihr Niveau runterziehen, einfach wie die Pittsburgh Steelers in der NFL. Aber sie können keine schlechten Mannschaften, habe ich das Gefühl, abschießen. Sie müssen auch mal ihre Dominanz, die sie auch im Kader haben und gegenüber schlechteren Mannschaften oder potenziell schlechtere Mannschaften haben, müssen sie auch mal aufs Feld bringen. Also, sie hat dann meistens immer Chuck Mark, der entweder einen Freischuss oder einen Elfmeter reinmacht. Oder Daniel Frahn, der wie in Erfurt zum Ping-Pong-Tor macht. Und verteidigen sie das super gut? Ja, auf jeden Fall. Sie haben erst 10 Gegentore. Jetzt sind sie die beste Abwehr der Liga. Und defensiv stehen die auch ordentlich. Aber offensiv, gemessen daran, was für Leute sie da eigentlich haben oder haben sollten, finde ich das zum Teil immer noch sehr ideenlos. Auch wenn das natürlich Meckern auf sehr hohem Niveau ist.
Also, Top-Defensive, eine Offensive, die teilweise schwer anzuschauen ist, und trotzdem recht erfolgreich. Ich glaube, die Babelsberger sind nicht nur wie die Steelers, die sind die Steelers.
Ja. Ja.
Also,
Und
bist du jetzt Babelsberg-Fan?
ne, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, nee. Nee. Wir reichen zwei Mannschaften im Weltfußball. Einmal der FC und Real Madrid. Das reicht mir komplett aus. Babelsberg kommt da nicht dazu. Aber vielleicht könnte man ja auch mal Fan von ihrem Spielstil werden, wenn sie wirklich auch mal offensiv ein bisschen mehr anbieten würden als Standardsituation durch Çakmak, der mit Abstand der beste Spieler in ihren Reihen ist. Also mit weitem Abstand. Wenn man jetzt so auf die Offensive guckt. Ja. Defensiv stehen natürlich, da kommen sie viel übers Kollektiv und das sieht wirklich gut aus. Das verteidigen sie auch alles immer sehr gut. Aber offensiv ist das dünn.
Ah, ich kann dir da irgendwo nur zustimmen. Auf der anderen Seite, der Erfolg gibt ihnen recht.
Er gibt ihnen recht, aber wie nachhaltig ist es? Das ist halt so meine Frage und das ist das, worauf ich dann in den nächsten Wochen und Monaten bei Babelsberg gucken werde.
Ja, also letzte Saison war es ja auch so top gestartet von Ergebnissen her und irgendwann kam
Ja,
dann
das sind sie
diese
früher
Phase.
eingebrochen, ne?
Ja, da kam dann
Glaube
wirklich
ich.
diese Phase, hatten ein relativ leichtes Auftaktprogramm und eigentlich alle Top-Teams kamen hintereinander weg. Wo man so gesagt hat, wenn die jetzt in den Lauf kommen, steigen die wahrscheinlich auf. Und sie haben halt wirklich alles verloren.
Ja, und deswegen wünsche ich mir oder will man ja eigentlich dann auch mal sehen, dass so eine Mannschaft dann die schlechteren Teams in der Liga auch wirklich mal ein bisschen, die überhaupt keine Gelegenheit lässt, ein 3-4-0 gewinnt oder so. Und das habe ich bei Babelsberg jetzt ja gegen Lok Leipzig 4-1, okay, und einmal das 3-0 gegen Viktoria Berlin.
Was ja dann
Ja.
wiederum zwei Mannschaften sind, die jetzt nicht zu den ganz kleinen der Liga gehören. Interessanterweise.
Ja, genau. Das ist irgendwie komisch. Ich kann Babelsberg irgendwie ganz schlecht greifen, was die offensiven Qualitäten angeht, weil sie könnten theoretisch alle besiegen, aber sie machen es auch gegen alle so ekelhaft, dass sich das anzugucken. Jetzt nicht unbedingt das Spiel an sich, sondern was sie einfach daraus machen. Weiß ich nicht. Ich bin noch nicht vollends sold on Babelsberg.
Ja, das ist auch, also das ist auch nicht greifbar diese Saison. So, da sind Siege gegen Jena dabei, dann souverän gegen Lok, gegen Viktoria und dann aber auch eine Heimniederlage gegen Luckenwalde, klare Niederlage beim BFC, sind das die Grenzen, dann gewinnen sie aber auch in Erfurt. Also ich kann das nicht greifen und bin sehr auf die nächsten beiden Spiele von Babelsberg gespannt.
Jetzt haben sie Cottbus, wen haben sie danach?
Heimspiel gegen Chemie Leipzig.
Ja, das verspricht Spannung.
Das definitiv. Und warum der SV Babelsberg als Thürings natürlich, nein, als Brandenburgs Nummer 1, ich habe Geografie in der 10. Klasse abgewählt,
Besser so.
als Brandenburgs Nummer 1 ins Derby geht. Darüber sprechen wir jetzt mal, denn Energie Cottbus war beim Greifswalder FC zu Gast und die Partie endete 1:1. Cottbus ging in Führung durch Tim Heike in Minute 54, aber in der 90. Minute war Sufyan Benyamina mit dem Ausgleich zum 1:1. Und trotz dessen, dass der Ausgleich für Greifswald sehr, sehr spät in dieser Partie fiel, würde ich sagen, und es würde mich überraschen, wenn du es anders siehst, dass der Punkt aus Cottbuser Sicht schmeichelhaft war. Und gefühlt war das genau umgedreht aus Greifswalder Sicht, die Partie am zweiten Spieltag in Jena, als Jena klar besser war und eine Nachspielzeit ausgleicht.
Hast du nicht gerade gesagt, der Punkt für Cottbus war schmeichelhaft, oder habe ich das missverstanden?
Ja, der Punkt für Cottbus war schmeichelhaft.
Ja, das. Ja, also Greifswald war über war streckenweise schon das aktivere Team, hatte ich so das Gefühl, aber ich fand jetzt, Cottbus war jetzt nicht so schlecht wie das angesprochene Greifswald in Jena am zweiten Spieltag. Die hatten schon sehr viele Gelegenheiten in meinen Augen. Also ist jetzt nicht so, dass Greifswald Cottbus vollends an die Wand gespielt hat, finde ich. Überzeugt mich gerne eines Besseren.
Also ich sag mal so, in der zweiten Minute schießt Vogt an die Latte. In der dritten Minute Sebald mit einer Glanzparade gegen Benyamina. Und dann haben wir noch in der ersten Halbzeit, danach ist nicht mehr viel passiert im ersten Durchgang. Von Cottbus kam eigentlich nichts im ersten Durchgang. Und dann gab es noch eine Szene, über die müssen wir definitiv sprechen. Benyamina läuft aufs Tor zu, Hildebrand grätscht rein, der Schiedsrichter entscheidet auf Foul und gibt dann Gelb. Und das passt für mich nicht zusammen. Ich bin mir ehrlicherweise nicht sicher, ob es ein Foul ist, weil er auch viel Ball spielt, geht auch mit dem Körper vorher rein, aber der Schiedsrichter begründet es, dass Benyamina vom Tor wegzieht, was er macht, weil er bedrängt wird, also weil er auch geschubst wird. Also wenn es ein Foul ist, wo ich mir ehrlicherweise nicht sicher bin, ist es rot. Aber die gelbe Karte verstehe ich nicht.
Es ist halt immer so, wenn du von der Kameraperspektive im Greifswalder Stadion nach links aufs Tor zuläufst und direkt vor der Strafraumkante gibt es ein Foul oder auch ein Handspiel, passiert nicht viel. Liebe Grüße an Fabian Gerber. Verstehe ich auch nicht. Also, wenn das pfeift, ist das eine klare rote Karte. Ich habe das Regelhüterbuch auch nicht gelesen, wie das ist, wenn er so ein bisschen abdreht. Aber selbst da, ich sehe jetzt nicht die Bewegung von Benyamina, dass er groß vom Tor abdrehen würde. Ich meine, er dreht sich ja nicht um und rennt zum Mittelkreis. Das ist, wenn er so einen kleinen Schritt nach rechts macht und sich auf den, ja, ist ja auch nicht der Flügel an die rechte Strafraumkante orientiert, ist das immer noch eine glattrote Karte.
Eben. Also, das verstehe ich nicht ganz. Ich sag mal so, dass ein blau tragender Spieler einer Auswärtsmannschaft bei einer rot-weiß tragenden Mannschaft für eine Notbremse rot bekommt, das gab es ja an dem Wochenende des Öfteren, hätte man auch gerne tauschen können. In München eine rote weniger, in Greifswald eine mehr, hätte ich mit leben können. Aber nein, klare rote Karte, wie es auch übrigens, bevor mir das jemand vorwirft, alle drei in München waren. Aber nein, also wie gesagt, ich bin mir in erster Instanz nicht sicher, ob man da Foul pfeifen muss. Aber wenn Foul, dann rot.
Also ich finde schon, dass es ein Foul ist.
Wir hatten ja diese Diskussion hitzig in der letzten Woche bei Chemie gegen Eilenburg, wo wir dann sagen, es war im Strafraum. Und wir das dann, ja, wo man das dann unterschiedlich sieht. Manche sagen, es müssen rot sein. Wir eher der Meinung waren, gelb hätte es auch getan. Während ich hier sage, also wenn es ein Foul ist, ist es rot.
Der Unterschied ist für mich auch, dass die Doppelbestrafung, rote Karte plus Elfmeter, das Schlimmste ist, das es geben kann. Und da bin ich einfach kein Freund von. Klar, wenn jetzt einer so eine Blutgrätsche verteilt und den anderen ins Krankenhaus schickt, weil er sich sowohl Achillessehne, Innenband, Außenband, alles reißt, ja klar. Keine Frage. Aber ich bin einfach gegen die Doppelbestrafung als solches in Fällen, wo es jetzt kein absolut brutales Foul war. Da, er war ja noch vorm 16er, ne? Also es wäre ein Freistoß gewesen, oder habe ich das falsch im Kopf?
Genau, ja, nein. Ja,
dann ist es für mich eine rote Karte. Wenn das im 16er ist und es gibt schon einen Elfmeter, ich bin da, es wurde ja auch zeitweise, ist ja auch das Verwirrende, es wird zeitweise umgesetzt, ja, wir sind gegen der Doppelbestrafung, ob das jetzt seitens des DFB ist oder DFB-Schiedsrichter oder auf UEFA-Ebene oder FIFA-Ebene. Und dann aber wird es wieder gepfiffen und es gibt dann irgendwo dann doch wieder eine rote Karte und einen Elfmeter. In dem Fall, es war außerhalb des 16ers, Es muss den Pfiff geben oder er gibt den Pfiff sogar auch. Und dann ist es für mich eine rote Karte. Es gibt keinen anderen Spieler, keinen anderen Verteidiger von Cottbus, der da noch groß eingreifen kann. Er war der letzte Mann. Dann ist es für mich rot.
Ja, bin ich auch bei dir grundsätzlich. Und jetzt natürlich nochmal die Antwort auf die Frage, warum Greifswald klar die bessere Mannschaft war. Ich fasse mal die zweite Halbzeit kurz zusammen, weil in der ersten dann, wie gesagt, wirklich nicht mehr viel passiert ist. Also, zunächst Cottbus kommt, Flanke von Phil Hallbauer landet am langen Pfosten, Tim Heike markiert das 1-0 für Energie. Und dann kam Greifswald auf. Da haben wir zunächst Guido Kocher, der völlig frei durch ist, den Ball nicht trifft. Und
Ja, aber ist
den,
das dann eine Chance?
ja, wenn er den Ball trifft,
Ja,
gilt als
klar, wenn er
Abseits.
den Ball trifft. Also wenn ich einen Ball in der F-Jugend öfter getroffen hätte, würde ich das auch vielleicht noch Fußball spielen, ne?
Ja, gut, aber also da war ein Spieler frei durch im Strafraum. Das ist eine
Es
gefährliche
gibt keine,
Situation.
ja, eine gefährliche Situation, aber keine Torschance für mich.
Dann kurz darauf Detlo, der nach einer Sebald-Parade frei zum Kopfball kommt und den aus 7, 8 Metern daneben setzt. Dann Kocher mit seinem nächsten Abschluss. Sebald pariert den, lenkt den am Pfosten. Der Ball springt an Sebalds Rücken, an seinen Kopf und dann kann er ihn noch fangen, bevor er ins Tor rollt. Richtig Glück gehabt, dass das kein Eigentor war. Dann Kocher bei einer Ecke kurz darauf. Sebald wieder stark. Also das waren die Chancen und von Cottbus kam nichts. Und dann kam eben in der 90. Minute der hochverdiente Ausgleich für Greifswald. Durch Benjamina Cabrera macht das schon gut, legt dann den Ball auf Sofian Benjamina, der den aus der Drehung noch leicht abgefälscht von Hildebrand, der ja eigentlich gar nicht mehr auf dem Feld stehen dürfte, über Sebald hinweg zum 1:1 ins Tor bringt. Interessanterweise danach, als sich Cottbus so gedacht, haben wir es doch nicht über die Zeit gerettet, gab es noch eine Riesenchance für Energie, die zweite und letzte in der Partie, als Tim Heike dann nach einem guten Lauf über die Seite von Timmy Thiele, der da viel zu leicht durchkommt, nochmal zum Abschluss kommt und den daneben setzt. Aber diese beiden Gelegenheiten, wovon eine drin war, das war es halt auch von Cottbus. Und von Greifswald kam deutlich mehr. Und also, wenn Greifswald seine Chancen einigermaßen nutzt, gewinnen sie das Spiel. Und wenn Greifswald das gewonnen hätte, würden wir da jetzt, glaube ich, auch drüber reden, dass das so in Ordnung geht.
Gut, Klemmer, du hast da mit deiner Argumentation überzeugt. Ich bin jetzt auf deiner Seite. Du hast mich
Wunderbar.
überzeugt.
Und auch da habe ich mir mal noch zu einem Interview was aufgeschrieben, was ich sehr gut fand tatsächlich, was auch eigentlich in die Kerbe reinschlägt, in der ich jetzt schon war. Nämlich Sufyan Benyamina, der Torschütze von Greifswald, hat nach dem Spiel, wurde er ja auch eben auf die rote Karte angesprochen. Er hat gesagt, ja, ob das jetzt rot war oder nicht, dazu hat er keine Meinung. Er war ja der gefoulte Spieler. Im Endeffekt können sie das nicht ändern. Und hat auch gesagt, beim nächsten Mal müssen wir einfach unsere Chancen in Tore ummünzen. Wir müssen die Tore machen. Und das war möglich. Und das
Ja,
finde ich eine gute Einschätzung.
ist es. Es ist halt auch, also von Fanseite viel ist immer voll okay. Bin ich ja nicht anders. Wenn man dann sagt, oh, hier hätte da mal eine rote Karte gegeben. Ich finde es halt Hochnot peinlich, wenn Spieler und vor allem auch Trainer sich dann darüber echauffieren und das dann immer daran festmachen wollen. So, ja, die Situation, ja, aber ihr hattet ja noch irgendwie, weiß nicht, da noch 60 Minuten oder 45 Minuten zu spielen und hättet das besser machen können. Wenn
Ja.
Fans das machen, voll in Ordnung. Wenn Spieler und Trainer das machen, ist es Hochnot peinlich und deswegen, ich würde Sufyan Benyamina dafür nicht groß, ja, Praise geben, dass er da gesagt hat, wir müssen es einfach besser machen, weil das ist so das Mindeste, was ich in einem Interview von einem Spieler erwarte.
Ja gut, das kann der Mindestanspruch sein, aber wie oft wird er erfüllt?
Ja, ich sage nicht, dass er unbedingt oft erfüllt wird. Es ist halt in meinen Augen eher peinlich, wenn dann gesagt wird, der Schiedsrichter, ja, klar, aus der Emotion raus regt man sich vielleicht auf, aber da gibt es schon oft andere Gründe, vor allem wenn es in der ersten Halbzeit passiert, wie in dem
Ich
Fall.
nenne jetzt keine Namen, aber mir fallen da direkt
Okay, aber.
einige Personen in der Liga ein, die aber da sowas von sich über diese Entscheidung aufgeregt hätten danach.
Fabian Gerber hat sich in den letzten 4 Wochen fünfmal über den Schiedsrichter aufgeregt, öffentlich. So. Ja. Kunert jetzt auch. Kunert hat jetzt auch am Freitag, ich will nicht nur immer auf Erfurt rumhacken, Kunert hat sich aufgeregt, extrem aufgeregt. Er wollte nicht über die Schiedsrichterleistung sprechen und so eine Sachen. Wie gesagt, wenn Fans das machen, von mir aus, aber so Trainer und Spieler, die wirklich dann für den Verein stehen, ach Leute, Ihr seid verärgert und das könnt ihr auf jeden Fall auch mal euch Luft machen. Aber es wäre auch falsch, immer da auf den Schiedsrichter
Ja, aber
rumzuhacken.
deswegen, weil es eben so selten ist, finde ich es so gut, dass mal jemand da eine andere Meinung hat.
Ja, ist gut, aber ist halt eigentlich auch bare minimum in meinen Augen.
Ja gut, das ist eben immer so eine Sache, wo man was
Ja, das
ansetzt.
stimmt schon. Das stimmt schon, ja.
Ich sag mal so, kommen wir zum Spiel, wo wir sicherlich auch über ein Interview reden können, was wir vielleicht eher in die Kategorie peinlich kategorisieren können.
Aber da können wir bei dem, wo wir jetzt hingehen, können wir auch über zwei Trainer reden, die wirklich ein gutes Interview über Schiedsrichter gegeben haben.
Dazu kannst du dann gerne mehr sagen. Schauen wir erstmal auf das Endergebnis zwischen Carl Zeiss Jena und der BSG Chemie Leipzig im Ostkracher, wie es Ostsport bezeichnet hat, und Ostklassiker. Sieg der FCC in einer relativ chancenarmen Partie mit 1:0 durch einen verwandelten Foul-Elfmeter von Lukas Lemmel in der 73. Minute. Und um das Spiel mal kurz zusammenzufassen, besonders viel ist eigentlich nicht passiert. Da haben wir zunächst Jena mit der ersten Gelegenheit, Nils Butzen, der einfach Pech hat, schöner Distanzschuss, der an Innenpfosten geht, aber nicht rein. Und Chemie kommt dann zu einer eigentlich guten Gelegenheit, als nach einem Fehler im Aufbauspiel Florian Kirstein aber sowas von frei durch ist. Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran lag, dass er so vereinsamt war, dass es ihm nicht gut ging, weil da wirklich niemand war. Er kann machen, was er will. Er kann einfach aufs Tor zulaufen. Rechts ist Timo Mauer, der ist ebenso allein, könnte den bedienen, aber er vertändelt irgendwie den Ball, bekommt keinen Abschluss zustande. Das war wirklich schwach. Dann gab es kurz vor der Halbzeit noch einen kurzen Sportartenwechsel, zumindest für Maxi Kraus, der gesagt hat, Fußball, da habe ich heute keinen Bock mehr drauf. Ich spiele kurz MMA und mache Feierabend. Nach einem Pass von
Putzen.
Butzen möchte er zum Ball gehen, trifft aber nicht den Ball, sondern Kastull, den BSG-Spieler, räumt den da voll ab. Und da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Klare rote Karte gegen Maxi Kraus. Das bedeutet Chemie in Überzahl für die komplette zweite Halbzeit. Aber das Tor macht der FCC, weil eben jener Kastull, der gefoult wurde bei der roten Karte, ja, relativ unnötig am Strafraumeck Elias Löder zu Boden reißt und da auch zu lange dran bleibt, sodass es für mich einen vertretbaren Elfmeter gibt, den Lukas Lemmel auf überragende Art und Weise in den Winkel knallt. Bellot hatte die Ecke aber keine Chance, auch nur ansatzweise den zu halten. So geht Jena in Führung und von Chemie kam offensiv so viel wie in dieser Folge bisher von Luca, nämlich genau nichts. Sie hatten am Ende noch eine Ecke, wo Kirstein relativ frei zum Kopfball kommt, den aber weit daneben setzt. Und da muss ich auch mal sagen, Jena eigentlich auch nur mit einem Distanzschuss und einem Elfmeter. Aber Chemie spielt 45 Minuten in Überzahl und kriegt keinen wirklichen Torschuss zustande. Und das ist dann einfach zu wenig.
Also, ich fand das Spiel als jemand, der im Stadion war, ich fand das Spiel um einiges interessanter und unterhaltsamer, als es in den Highlights wirklich rüberkam. Es gab generell beide Abwehrreihen waren sehr wackelig. Es war sehr von individuellen Fehlern auch geprägt, aber es gab ein gutes Tempo. Es hat sich nicht alles nur so langweilig im Mittelfeld abgespielt. Es gab immer wieder einzelne Szenen. Eine bevor, noch vor dem Butzenpfostentreffer, da kam Jena, das war so 2, 3, 4 Minuten vorher, auf der linken Seite durch Kraus durch, der dann wirklich die gesamte Seite runtermarschiert, an die Grundlinie geht, den Ball zurücklegt und in letzter Sekunde kann sich noch ein Chemiespieler dazwischen stellen, bevor, ich glaube, es war Löder, einschussbereit da ist. Und so waren viele Situationen, auch die Kirchstein-Situation. Es gab noch ein, zwei, drei andere Wackler in der Jena-Defensive, wo die Chemiker den Ball dann erobern können, aber einfach viel zu wenig draus machen, weil sie viel zu lethargisch agieren. Und das hat das Spiel eigentlich schon ganz spannend gemacht. Es war nicht hochklassig, aber auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Zur roten Karte gibt es keine zwei Meinungen in meinen Augen. Das ist eine ganz klar rote Karte für Maxi Kraus. Da hat René Klingbeil danach, ich weiß gar nicht mehr wo, was bei Sport im Osten, ich glaube ich, gesagt, ja, wenn man den Maximilian Kraus kennt, dann weiß man, der mit seiner bayerischen Art, der will das eigentlich gar nicht so, der meint das auch gar nicht böse, aber. Und da wurde eben, und das meinte ich gerade eben in der Einleitung, bevor ich auf die zweite Halbzeit komme, auch darauf angesprochen, ob das eine Fehlentscheidung sei. Er wurde richtig darauf hingedrängt, war es eine Fehlentscheidung? Und er meint irgendwann nur so, nee, aber damit muss ich auch leben, und er findet es auch falsch, dass immer auf den Schiedsrichtern so rumgehackt wird. Und ich glaube, Jakatic hat auch im Nachgang Ähnliches gesagt. Es gab in der zweiten Halbzeit, noch bevor es den Elfmeter für Jena gab, eine Situation, in der Šurek eine Schwalbe begeht und dafür die gelbe Karte bekommt, da im Strafraum der Jena. Aber ich habe die leider gar nicht mehr so nochmal sehen können, weil sie weder bei Ostsport noch bei Sport im Osten nochmal zu sehen waren. Für mich, aus meiner Perspektive, sah es natürlich nach Schwalbe aus. Mir haben aber andere Leute auch schon gesagt, das war schon eher ein Foul, und da kann es auch Elfmeter für Chemie geben. Vielleicht gibt es ja HörerInnen, die das auch gesehen haben, im Stadion waren, wie auch immer, und das vielleicht auch beurteilen können und uns mitteilen können, weiß ich, über Spotify, über die Kommentarfunktion oder so. Auf jeden Fall den Elfmeter für den FCC. Das war ein typischer FCC-Elfmeter, den sie letztes Jahr immer bekommen haben und dieses Jahr nie bekommen haben, gefühlt. Ich verstehe, wenn man den nicht pfeift. Weil, also da ist ein Ziehen und ein Klammern, aber Löder fällt sehr plump oder es sieht einfach ein bisschen komisch aus. Und also ich verstehe wirklich, wenn man einfach sagt, war nichts, weiterlaufen lassen, war einfach ein Zweikampf. Weil das Spiel war auch so extrem von Zweikämpfen geprägt, und da muss ich so ein bisschen Linie vom Schiedsrichter anprangern, weil, also als jemand, der es halt wirklich 90 Minuten live gesehen hat, die Linie war nicht immer wirklich so einstimmig, und es gab dann Szenen, wo ein vergleichsweise leichtes Foul gepfiffen hat und dann härteres Eingehen, für mich härteres Eingehen nicht gepfiffen hat. Und anhand dessen finde ich den Elfmeter für ihn halt nicht schmeichelhaft oder so, aber wenn er nicht gepfiffen hätte, hätte ich gesagt, okay, kann ich irgendwo nachvollziehen. Aber das halt wirklich auch nur, weil ich im Stadion war und das ganze Spiel gesehen habe, was Leute, die jetzt nur die Zusammenfassung sehen, natürlich nicht beurteilen können. Und das ist ja auch nur meine persönliche Einschätzung gerade.
Ja, das ist dann aber, dann ist das schon wieder eine ganz andere Sache. Das ist eben was, was man dann nicht mitbekommt, wie die Linie des Schiedsrichters da in dem Fall ist. Wenn ich
Also
jetzt nur.
es kann natürlich, sorry, es kann natürlich auch für mich ein subjektiver jetzt einfach eine falsche Einschätzung sein, weil ich halt so das für mich wahrgenommen habe, dass er, egal ob es jetzt für Jena oder für Chemie war, oft mit zweierlei Maß gemessen hat oder einfach sehr komisch manchmal gepfiffen hat, sehr komisch entschieden hat in manchen Situationen. Und eben in der 73. Minute hatte Jena da das Glück einfach.
Ja, das ist also, ich kann, weil die Partie wurde ja für meine Begriffe sehr überraschend nicht übertragen. Also, ich konnte es gar nicht live sehen. Und wenn ich jetzt nur die Szene im Vakuum sehe, sage ich, es ist für mich mehr Elfmeter als keiner. Wenn dann natürlich sowas hinzukommt und das nicht ins Bild passt, sehe ich das schon wieder anders. Und dann verstehe ich auch völlig die Kritik. Da vielleicht von Chemiefans, die sagen, unglücklich für uns. Verstehe ich dann völlig. Möchte ich da gar keine Vorwürfe machen an irgendwen. Aber jetzt hast du ja schon die positiven Seiten der Interviews angesprochen. Ja, Miroslav Jagatic, super sympathischer Trainer, sympathischer Mensch mit Sicherheit. Wirklich, also ist mir einer der liebsten Trainer der Liga. Aber das Interview war so ein bisschen, ich weiß ja nicht, sich da hinzustellen und zu sagen, ja, das zeigt ja, was wir in den letzten Jahren erreicht haben, dass hier ein Team wie Jena so jubelt, dass sie uns besiegt haben. Also, das fand ich irgendwie ein bisschen komisch, bin ich ehrlich.
Haben es bei Jagatic nicht zum ersten Mal. Ich erinnere da an letzte Saison, wo sie zu Hause gegen Cottbus gespielt haben, als er sich so mit Pele Wollitz so ein bisschen angefeindet hat, aber danach im Interview betont hat, dass ja Energie Cottbus unser Meister der Liga sei. Also Tiffert und Jagatic haben da beide manchmal so das Phänomen, komische Sachen, Interviews zu erzählen. Und also nicht so komisch wie manch andere Trainer in der Liga, Pele Wollitz. Aber so ein bisschen, ich weiß nicht, das ist eine Argumentation, die ich gefühlt sehr oft höre von Chemiefans, und das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Und wenn man dann so sagt, ja, mal gucken, guck mal, wo wir hergekommen sind, verstehe ich alles. Aber das ist eben auch wieder so ein Ding, wenn das die Fans sagen, hat das für mich einen ganz anderen Vibe und einen komplett nachvollziehbaren Vibe, wenn es der Trainer sagt, auch so ein bisschen abfällig gegenüber jener oder jener Fans, klar, ich bin jetzt auch persönlich betroffen, okay, aber so, guck mal, wie die sich hier gefreut haben, ja, sorry, aber natürlich freust du dich, wenn du in einem dreckigen Spiel, das sonst immer 0-0 ausgeht, nach 45 Minuten Unterzahl das Ding ganz dreckig 1-0 gewinnst, natürlich freust du dich da. Und dann auch noch gegen einen Rivalen, weil Jena und Chemie auf Fan-Ebene, wenn die nicht so zusammenkommen, das schmeckt dann natürlich noch umso mehr. Also, ich will das Ding jetzt nicht größer machen, als es ist, aber als ich das gesehen habe, muss ich auch die Nase rümpfen. Das Interview.
Ja, das ist die Sache. Fand ich so ein bisschen merkwürdig, aber gut. Soll jetzt hier auch kein Miro Jagatic-Slender werden.
Nee, ganz im Gegenteil. Also ich halte auch sehr viel von ihm, möchte ich hier nochmal betonen. Ne? Ich halte sehr viel von ihm, nur da denke ich halt auch wieder so, das war irgendwie so ein bisschen Fanservice, hatte ich das Gefühl. So ein bisschen, und auch die eigene Mannschaft aus der Verantwortung ziehen, weil in der zweiten Halbzeit, man muss jetzt mal überlegen, 45 Minuten Überzahl gegen eine verunsicherte, scheinbar verunsicherte Jena Defensive zu teilen, und sie haben eigentlich nichts herausgespielt gekriegt. Da kann ich auch über andere Sachen reden danach. Ja, es ärgert mich. Wir haben gut gekämpft. Hätte auch 0-0 ausgehen können. Punkt, Ende aus. So, aber, also, Chemie muss sich eigentlich richtig, richtig ärgern, dass sie da nicht mindestens einen Punkt mitnehmen, wenn nicht sogar drei. Aber dann anzukommen und zu sagen, guck mal, wie sich Jena-Fans gefreut haben. Ja, natürlich. Ja, klar, haben uns gefreut.
Ja, und also ich habe das auch von Chemiefans gehört, die gesagt haben, das war nicht gut, das war einfach schlecht. Es kann nicht sein, dass man in der Halbzeit eine Überzahl spielt und keinen Torschuss zustande bekommt.
Chemie
Was kann man
Leipzig
dann?
hat 12 Tore geschossen bis jetzt.
Das ist nicht viel.
Das ist, und lass mich kurz gucken, es gibt sage und schreibe zwei Mannschaften, die weniger geschossen haben. Das sind der Chemnitzer FC und der Berliner AK. Oder sie.
Wo, wo, wovon? Ja, okay, sie haben beide deutlich weniger.
Ja.
Okay, ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass Chemnitz diesen Rückstand innerhalb eines Spiels aufholt.
Nee, aber es gibt zwei Mannschaften, die weniger Tore geschossen haben. Zwickau hat eins mehr und hat ein Spiel weniger beispielsweise. Und in den letzten Wochen sah es ja dann schon etwas besser aus bei Chemie. Und das Spiel war dann doch wieder ein Rückschritt, fand ich, offensiv. Aber da bin ich auch nicht der Erste, der das, glaube ich, so anbringt. Während es bei Jena
Ja.
wirklich die Formkurve nach oben zeigt, deutlich nach oben zeigt.
Und man muss das mal vielleicht so klar formulieren. Chemie hat jetzt an 12 Spieltagen 9-mal maximal ein Tor erzielt. Es gab ein 2-0 gegen Rostock 2, es gab eine 2-4-Niederlage gegen Erfurt und es gab das 4-2 gegen Meuselwitz. Ansonsten war das ja offensiv zu harmlos.
Aber sie
Und
stehen trotzdem auf Platz 8, ne? Haben halt trotzdem ihre Punkte gesammelt. Ist ja auch eine Qualität.
ja klar. Ich meine, 14 Gegentore ist ja auch gut. Das
Ist nicht verkehrt.
möchte ich gar nicht sagen. Und ihr Stadtrivale war gegen den Thüringer Rivalen von Jena gefordert am Sonntagnachmittag. Lok Leipzig ist zurück in der Erfolgsspur. 1:0 gegen Rot-Weiß Erfurt. Luka Sirch, der Torschütze des Tages in der 74. Spielminute, die erste Halbzeit, die ist schnell abgehandelt. Da ist nicht viel passiert. Allerdings gab es einen Elfmeter für die Gäste aus der Thüringer Landeshauptstadt. Und da muss ich in allererster Linie mal sagen, ich bin weit weg davon, Ornithologe zu sein, aber. Und das muss ich dann auch wieder zur ganzen Wahrheit hinzugeben, weil ich nämlich auch kein Schiedsrichter bin. Spätestens in der Wiederholung habe ich klar erkannt, dass es sich da um eine Schwalbe gehandelt hat von Romain Gall, der dagegen Adigo zu Boden ging ohne irgendwelchen Kontakt. Aber da siegte vielleicht ein wenig die Gerechtigkeit, denn Müller konnte den nicht mal schlecht geschossenen von Elfmeter von Elva oder ja, das Wortspiel haben sie bei Ostsport gemacht, das mache ich jetzt nicht, konnte ihn wirklich richtig gut halten. Also das war eine ganz starke Parade, wie er da den flach geschossenen, auch scharf geschossenen, nicht schlecht platzierten Ball noch rausholt. Und so geht es mit einem 0-0 in die Pause, weil bis auf einen geblockten Abschluss von Lok auch wirklich nichts passiert ist. Im zweiten Durchgang sah das dann etwas anders aus. Lok durch den sehr unglücklichen Jamal Ziane zweimal gefährlich die erste Flanke, verpasst er knapp, an die zweite kommt er ran, dann verspringt ihm aber mit dem ersten Kontakt der Ball und Schellenberg kann aufnehmen. Und dann kam auch Erfurt besser ins Spiel. Zunächst eine Flanke von Lopez Cabral, an der sowohl Michael Seaton als auch Müller, der Lokkeeper, vorbeifliegen und dann Lok einfach Glück hat, dass der Ball auch knapp am langen Eck vorbeigeht. Anschließend nächste Riesengelegenheit für Erfurt. Caniche Elva ist frei durch, sollte es wahrscheinlich eigentlich alleine machen, bedient aber Arthur Mergel, der angeschlagen war, nur eingewechselt werden konnte. Der braucht auch zu lang und geht dann zu Boden und Wilton trifft da zunächst leicht den Ball, dann Mergel. Ich sehe auch, dass man da weiterspielen lassen kann, aber alles in allem war diese Aktion für mich deutlich mehr als Elfmeter als der gegeben wurde. Aber gab
der,
es
der
nicht...
gegeben wurde, war ja auch eine Schwalbe.
Ja, das habe
ich hier
ja
Schwalbe.
Bereits...
Also, ja, ich weiß, aber also, natürlich war das mehr Elfmeter als der gegeben wurde.
Ja, und was sagst du zu dem?
Dem, ja, ist auch... Wenn der gepfiffen wird, beschwert sich niemand.
Also, er spielt so... Das
oder
ist, wie Besser
mal
vor uns gesagt, Hagemose spielt bisschen Ball viel Fran und Wilton spielt hier bisschen Ball viel Mergel.
Nur hier siehst du halt, dass er zu klar zuerst den Ball spielt, finde ich. Und er berührt ihn dann immer noch. Und wenn das gepfiffen wird, ist es sicherlich ärgerlich, aber man kann das zumindest so auf jeden Fall verargumentieren aus der Position des Schiedsrichters, wie er es sieht. Also, wenn das bei Zeiss so gewesen wäre, sage ich immer, und dann hätte ich gesagt, das ist ein klarer Elfmeter oder es ist ein Elfmeter eher. So, wie gesagt, ich verstehe, dass man es weiterlaufen lässt, aber wenn das Ding gepfiffen wird, darf man sich, glaube ich, auch so nicht beschweren, denke ich.
Ja, da ist jetzt auch also für mich keine krasse Fehlentscheidung. Aber dann kommt Lok tatsächlich zum Führungstreffer. Schellenberg leitet das Ganze ein, der Ball verspringt kurz vor ihm, deswegen rutscht ihm sein Abschlag ab, der landet bei Atilgan. Der steckt durch auf Dombrova, der spielt in die Mitte und Starzew will da abgrätschen. Allerdings bleibt der Ball da auch auf dem nicht perfekten Rasen mehr oder weniger liegen und Luka Sirch sagt Dankeschön und schiebt ein zum 1-0, was am Ende auch der goldene Treffer des Tages sein soll. Von Erfurt kam dann nach dem Tor auch nichts mehr, was wirklich brandgefährlich war. Sie hatten da ihre Aktion, aber das waren dann harmlose Schüsschen. Ganz im Gegenteil, Jamal Ziane, bei dem es wirklich einfach nicht läuft, ist dann in der Nachspielzeit nochmal völlig frei durch, hat Atilgan neben sich. Letzte Saison hätte er den mit Sicherheit wahrscheinlich selbst gemacht und auch getroffen oder hätte halt quergelegt. Diesmal jagte ihn halt übers Tor und am Ende gewinnt Lok, ich habe es so aufgeschrieben, ein maues Spiel zweier gleich schwacher Mannschaften, denn wirklich überragend war da niemand. Und das vielleicht noch von weg, Jamal Ziane ist vielleicht ein bisschen bezeichnend für ihn. Ein Saisontor, aber 5 gelbe Karten. Fehlt gegen Hansa 2 gesperrt.
Also, ist das wirklich eine Schwächung für Lok, wenn er da gesperrt fehlt?
Dazu kommen wir, dazu kommen wir in absehbarer Zeit, wie
oh,
ich das sehe.
Ich bin sehr gespannt. Ja, Ziane war glücklos, wie immer. Ich habe das Spiel nebenbei so ein bisschen live dann noch geguckt. Es kam ja beim MDR. Ich fand es vergleichsweise unterhaltsam. Aber es war, also es war jetzt nicht die höchste Qualität, aber also es war jetzt auch nicht so ein absoluter Grottenkick, finde ich. Ich finde Locke, also ich finde Locke ist schon die bessere Mannschaft, ehrlicherweise. Klar, ist auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau, weil Erfurt halt auch momentan einfach schlecht ist. Also richtig erbärmlich schlecht. Das hat nichts mit dem Erfurt zu tun, das wir am vor der Saison hoch angesehen haben. Jeder hat sie hochgesehen. Nichts damit zu tun, wie sie am Anfang der Saison gespielt haben. Und es wird ja immer gesagt, ja, wir wollen ja eh nur im Mittelfeld spielen, das ist unser Ziel. Ja, nee, Leute, das ist ganz weit weg von dem, was eure Erwartungshaltung war. Und die Fans werden langsam richtig sauer. Und irgendwo kann ich es verstehen, weil, Leute, das ist gar nichts. Und das ist seit 6, 7, 8 Wochen so. Und
Ja.
das ist richtig dünn. Und ich meine, ich freue mich, Jena ist noch ein Punkt hinter denen, klar. Andererseits, Lok, dass es bei denen die letzten Wochen nichts war, wissen wir auch. Und dass da gerade Luka Sörich, das wurde ja auch nochmal bei Osport so betont, einer der wirklich besseren Lokspieler noch das entscheidende 1-0 macht, ist natürlich auch eine vergleichsweise schöne Geschichte. Vor allem mit den Chiba freut es mich auch, weil ich finde, das ist ein guter Trainer, ein sympathischer Trainer auch. Aber da ist man ja auch noch weit, sehr weit davon entfernt, dass man da sagen kann, der Job von ihm ist gerettet.
Ja, genau, das könnten wir vielleicht noch kurz anmerken. Es gab dann nach dieser üblen Klatsche bei Viktoria Berlin eine Krisensitzung bei Lok Leipzig in der vergangenen Woche. Und man hatte entschieden, erstmal weiterzumachen. Es klang so ein bisschen danach, als würde das auf jeden Fall erstmal bis Winter weitergehen, wenn nichts ganz Außergewöhnliches passiert. Und dann wird da weiter geschaut, aber mit solchen Ergebnissen kann er sich dann natürlich retten. Und dann mal noch, Markus, jetzt haben wir hier schon heute so viele Themen abseits gehabt, üben wir doch mal noch mal ein bisschen den Kalender. Wenn jetzt, wir laden die Folge jetzt am Dienstag hoch, was ist denn morgen dann für ein Monat?
Also morgen ist von Dienstag
Ja.
geblickt. November ist
Und
dann.
weißt du, in welchem Monat Rot-Weiß Erfurt zuletzt ein Ligaspiel gewonnen hat?
Also im Oktober auf keinen Fall. Also September, ich glaube Anfang September.
Nein, August.
Echt?
Am
Wann?
27. August gab es den
Aha,
letzten
okay,
Ligasieg.
krass.
Die haben jetzt 2 Monate nicht in der Liga gewonnen. Es gab das 10-1 in Gerratal und das 6-0 in Eichsfeld. Aber
Ja,
den
die habe ich
letzten,
jetzt auch nicht gezählt.
das, den letzten Ligasieg gab es am 4., ein 4:1 am 27. August gegen Zwickau.
Krass, ich dachte, das wäre Anfang September gewesen, so in dem. Ja.
Nee, da haben die dann, die haben noch Ende August 1:1 bei Alt-Klinike gespielt, dann zu Hause gegen Meuselwitz verloren, dann unentschieden in Eilenburg gegen Jena in Greifswald und jetzt Niederlagen gegen Babelsberg und Lok.
Aber dass wir jetzt auch schon wieder November haben, macht mich auch komplett fertig, muss ich ehrlicherweise zugeben, ey.
Mich
Wenn du sagst,
auch.
das 1-1 gegen Alt-Klinike ist schon Ende August gewesen, da weiß ich noch, was darüber geschrieben wurde, wie schlecht das war und wie sich alle darüber aufgeregt haben. Und das ist einfach schon wieder 2 Monate her. Gut,
Ja.
vor 2 Monaten sah es bei Ihnen noch bescheidener aus als jetzt, wahrscheinlich.
Ja, das muss man sich
Da
mal
habe ich auch viel
vorstellen.
vergessen.
Also das war ja eigentlich nicht vorstellbar, dass die Mannschaften relativ schnell mal wieder auf einen Nenner in der Tabelle kommen. Jetzt sind sie eben nur noch den Punkt auseinander. Ich gucke jetzt mal spaßenshalber.
Grüße an den
Fünfter
Erfurter
Spieltag, das war der, das
Fancast.
war der letzte Erfurter Sieg. Da war Erfurt Tabellenführer mit 13 Punkten und Jena war 15. mit 2 Punkten. Da waren das 11 Punkte Unterschied. In den letzten 7 Spielen hat ein Carl Zeiss Jena, was jetzt auch zumindest in den ersten Wochen danach nicht unbedingt Bäume ausgerissen hat, 10 Punkte gut gemacht auf Erfurt. Und Erfurt hat in 7 Spielen 4 Punkte geholt.
Das ist halt Qualität von Thürings Nummer 1. Und auf der anderen Seite die Nichtqualität von der Landeshauptstadt.
Ich sag's mal so, wenn Meuselwitz morgen Zwickau schlägt, dann sind alle drei Thüringer ganz eng beieinander. Vielleicht wird auch am Ende mal, gibt's mal Abwechslung. Meuselwitz wird mal die Nummer 1 des Landes.
Wo ist jetzt das doch eh die Nummer 1 in unseren Herzen, sind wir doch mal ehrlich.
Das stimmt natürlich, deswegen muss ich aber sagen. Fände ich verdammt witzig, aber da die dann eben morgen am Dienstag um 13:30 Uhr zu Hause gegen Zwickau spielen, sind wir auch schon durch mit diesem Spieltag für heute. Werden wir dann nächste Woche mal drauf blicken, auf die Partie auch noch mal kurz dann zu Beginn. Im Übrigen könnt ihr da morgen keine Live-Bilder, aber Zusammenfassungen sehen. Der MDR macht morgen, es sind ja auch noch Pokalspiele, unter anderem auch von Chemie Leipzig. ihr Pokalspiel gegen Schöneck. Und parallel spielen auch die Drittligisten aus Sachsen, Aue und Dresden. Und da macht der MDR eine Konferenz. Morgen für alle, die Feiertag haben, ich leider nicht, kann man sich das ja mal anschauen. Und danach werden wohl auch Highlights im Fernsehen direkt von Meuselwitz gegen Zwickau gezeigt, wen das brennend interessiert. Dann würde ich aber sagen, haben wir den 12. Spieltag auch gut abgearbeitet. Und dann machen wir unsere kurze, wohlverdiente Pause. Und dann schauen wir mal auf den 13. Spieltag. Und wie ihr es gewohnt seid, tippen wir zum Abschluss noch den kommenden Spieltag. Das ist in dem Fall der 13. 9 Partien stehen wie immer an, verteilt von Freitag bis Mittwoch. Und wir tippen trotzdem alle 9, wie wir es jetzt schon mit dem Spiel zwischen Meuselwitz und Zwickau gemacht haben. Und am Freitagabend gibt es 2 Partien. Eine davon wird auch übertragen, nämlich bei der Funke Mediengruppe gibt es die Partie zwischen dem Berliner AK und Carl Zeiss Jena zu sehen. Und Markus, kann der FCC aufbauen auf der aufsteigenden Form aus den letzten Wochen?
Ich denke, trotz der Maxi-Kraus-Sperre, dass sie gewinnen werden mit 2:0. Und ich habe Lukas Tipps erhalten. Ich habe davor nicht gespickt. Er sagt ein 3:0 für den FCC.
Da habe ich erstmal noch eine kurze Frage. Das haben wir jetzt nicht aufgeworfen, während wir über die Spiele geredet haben. Gibt es schon eine Sperre für Maxi Kraus?
Nee, also ich würde aber von 2 bis 3 Spielen ausgehen.
Ja, also dass er beim BRK fehlt, ist völlig klar. Und ja, fast so rot wie die Karte, die Kraus gesehen hat, ist es die Warnweste von Luca, die er jetzt, wenn er da wäre, wahrscheinlich schon anhätte. Denn auch ich sage 3:0 für Jena.
Ich bin gespannt.
Und parallel spielen 2 Mannschaften, wahrscheinlich die beiden Mannschaften, oder ja gut, Greifswald hatten wir auch tiefer vor der Saison, die deutlich höher stehen, als man es erwartet hätte. Viktoria Berlin empfängt den FSV Luckenwalde.
Naja, Luca hatte Luckenwalde vergleichsweise hoch, glaube ich. Da ist er auf Platz 9.
Nicht auf 7. Nicht auf 7.
Nee. Aber er hatte sich, glaube ich, so auf 8, 9 in dem Bereich. Und er sagt voraus, dass Luckenwalde potenziell noch höher klettert. Denn der FSV Luckenwalde gewinnt laut Luca mit 2:1. Er ist ein Luckenwalde-Fan geworden. Das gibt er nicht, ich kenne selbst zu, aber so ist es. Ich bin etwas konservativer und sage 1:1.
Irgendjemand von uns wird punkten.
Du hast einen Heimsieg mit 2:1?
Ja.
Ja, perfekt. Das ist doch schön.
Das ist doch wunderbar. Und dann haben wir 3 Spiele am Samstag. Um 13 Uhr gibt es die ersten beiden Spiele. Die BSG Chemie Leipzig empfängt den Tabellenführer, den Greifswalder FC.
Und ich dachte mir, ich wäre hier mit meinem Tipp ein bisschen out of line. Weil ich habe ein 1:1 unentschieden. Luca hat ein 2:2 unentschieden. Klammer, wenn du jetzt ein 3:3 unentschieden hast, wäre super.
Nee.
0:0?
Nee.
Ah.
Die 0 habe ich aber bei Chemie Leipzig stehen. Wir haben ja gerade über die schwache Offensive gesprochen. Und ich sehe da wenig Möglichkeiten, wie sie da punkten. 2:0 Greifswald.
Immer wenn wir so anfangen zu argumentieren, mit diesen, ich sehe da wenig Möglichkeiten.
Ich will nicht sagen, dass Chemie eine schlechte Mannschaft ist, aber Greifswald ist für mich die deutlich bessere Mannschaft.
Ja, aber du hast gesagt, ich sehe da wenig Möglichkeiten, damit ist klar, dass Greifswald nicht gewinnt.
Dann gewinnt hoffentlich Chemie, damit ihr keine Punkte holt. Ich muss eh mal aufholen auf euch.
Das stimmt, das musst du.
Ja, und ein anderes potenzielles Spitzenteam, das jetzt nicht am Einsatz war, am vergangenen Wochenende, spielt auch um 13 Uhr gegen eine Mannschaft, die auch noch nicht gespielt hat. Die VSG Altklinike empfängt den ZFC Meuselwitz. Was wird höher sein, die Anzahl der Tore oder die der ZuschauerInnen?
Oh, es wird eng, aber fang du doch mal an.
Dann fange ich mal an und also wird es 5 Fans geben. Die braucht es nämlich, um die von mir getippten Tore zu überbieten. Altklinike gewinnt 3:1.
Luca hat sich so die Bauarbeiterweste angezogen, denn er hat auch 3-1 getippt. Ich habe 2-0 für die ausgehen.
Da sind wir uns ja mal relativ einig mal wieder. Also ein Zwei-Tore-Sieg und wir holen alle 3 bis 4 Punkte. Also wird es ein
Jetzt bin
4-2.
ich's, also jetzt beim nächsten Spiel bin ich zumindest sehr gespannt.
Wird es ein 4-2 wahrscheinlich für Altklinike. Und um 14 Uhr gibt es ein Spiel, was beim NDR übertragen wird. Rot-Weiß Erfurt, die Krisenmannschaft der Liga, zu Hause gefordert gegen ein Team, was sehr gut performt, den BFC Dynamo.
Ich kann mich einfach nicht davon loslösen, dass bei Erfurt irgendwann mal wieder ein bisschen was zusammenläuft. Auch wenn ich es natürlich nicht möchte und so, aber ich weiß nicht, ich sehe BFC nicht gewinnen. Ich sehe Erfurt auch nicht gewinnen. 2-2. Was hast du?
Ich habe einen 2:1 Erfolg für den BFC.
Ja, Lukas ist ein bisschen deutlicher als ihr beide. Die hatten 3-0 für den BFC.
Ui.
Ja, das finde ich schon krass. Also wenn er von zu Hause 3-0 auf die Glocken bekommt, eieiei, dann passiert da viel in der Stadt.
Ich sag mal, dann gibt es auf jeden Fall mal wieder erhitzte Ansprachen von den Rängen
Und
und
Gerber Ausrufe.
Böse Worte an den Schiedsrichter von eben jenem Gerber.
Von beiden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Dann Sonntag. Ein Spiel, wo wir noch keine Übertragung haben, aber ich habe zumindest nichts gefunden. Ich check das mal, während du die Ergebnisse von dir und von Luca vorliest. Es gibt nämlich das Brandenburg-Derby. Cottbus empfängt Babelsberg.
Und da müssen Luca und ich die Bauarbeiterwesten anziehen, denn wir haben beide ein 2-1 Heimerfolg für Energie Cottbus getippt.
Dann ziehen wir die halt alle 3 an, würde ich sagen.
Und das muss ich sagen, ich habe es im Vorgespräch erwähnt, nachdem ich getippt habe, habe ich Lukas Tipps angeguckt und habe gesagt, clever, vielleicht haben wir alle drei das gleiche getippt.
Ich habe mich auch so hin und her. Ich gucke jetzt mal, weil also normalerweise müsste der RBB das Ding doch übertragen.
Ja, aber ein Spiel ist 16 Uhr.
Ja, das läuft beim MDR, das ist klar. Aber dass der RBB, wenn nicht, läuft das Ding bei Ostspiele. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel nicht gezeigt wird.
Ach, das wären dann 4 Spiele dieses Wochenende.
Ja, aber also das
Der
Brandenburg-Derby
RBB
nicht
überträgt doch
gezeigt.
nie irgendwas, oder?
Letztes Jahr haben sie, glaube ich, eins von den beiden Derbys haben sie gezeigt.
Ja, wow. Und ein Spiel das gesamte Jahr.
Ja, aber wenn sie ein Spiel übertragen, dann ja das.
Schlecht.
Also im
Ich mach,
Fernsehprogramm steht es nicht
ja.
drin. Da kommt
Nee.
um 12:25 Uhr Folge 71 von Tierärztin Dr. Mertens und danach der zweite Teil des Fernsehfilms. Das Glück am anderen Ende der Welt, ein deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 2007.
TV-Tipps mit Klemme.
Heute alles geboten.
Heute ist alles geboten. Mathe-Stunde mit Markus, TV-Tipps mit Klemme. Bauarbeiterweste mit Lugano.
Ja, kommen wir mal von TV-Tipps zu Regionalliga-Tipps zurück zum Spiel, was ich glaube ich auch nicht als TV-Tipp auswählen würde, Chemnitz gegen Hertha 2.
Also wenn sich das jemand angucken sollte, dann sieht man bei mir ein 1-1 Unentschieden. Bei Luca ein 2-1 Auswärtserfolg von Hertha 2. Luca tippt mal auf Hertha 2. Das dürfte ein Novum in der Regionalliga Nordost-Podcast-Geschichte sein.
Vor allem, dass er nicht auf 5:0 getippt hat.
5-0 Chemnitz.
Ja, Markus, jetzt können wir uns die Bauarbeiterwesten anziehen.
Machen wir
1:1.
das mal. 1-1. Das klingt gut.
Ja, und du hast schon angesprochen, ein Spiel um 16 Uhr, was dann beim MDR Fernsehen läuft und im Livestream. Der FSV Zwickau gegen den FC Eilenburg. Das war dadurch, dass Zwickau noch nicht gespielt hat, das Spiel, bei dem ich mir mit Abstand am schwersten getan habe.
Und du wirst deinen Tipp nicht ändern. Egal wie das Spiel jetzt ausgeht, morgen, für uns
Okay,
morgen.
also ich bleib, ja okay, als Kliniker
Du
Meuselwitz,
bleibst
da fühle ich mich
dabei.
noch souveräner als bei dem Ding.
Du bleibst. Nee, weil ich ändere auch nicht. Ändern gehört sich nicht. Nicht, wenn man in einem Podcast tippt. Das kann man machen, wenn man nicht podcastet. 2-1 Zwickau habe ich. Luca hat auch 2-1 für Eilenburg.
Ich habe auch 2:1.
Oh, für Zwickau.
Für Eilenburg.
Boah, krass. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ihr beide wirklich auf Eilenburg tippt.
Zwickau in den letzten Wochen war wirklich alles andere als gut.
Jetzt muss ich mal gucken, was habe ich denn jetzt für morgen getippt? Ich habe für morgen 1-1 getippt. Also ich.
Oh, das gucke ich auch mal noch
Ich
nach.
weiß nicht, was Luca letzte Woche hatte, aber wahrscheinlich irgendwie so 4-0 Mäusewitz.
Ich habe 2-1 Meuselwitz.
Ich glaube, ihr hattet da beide Mäusewitz Heimsieg, kann das sein?
Oh, keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht,
Ich
ich
habe ein
höre jetzt auch
Gedächtnis
nicht
wie ein
rein.
Goldfisch, was sowas angeht.
Ich höre nicht zu.
Das kommt noch hinzu. Es wäre schlimm, wenn ich mir selbst zuhören würde oder euch.
Jupp.
Dann würde ich ja nie mehr glücklich werden.
Grüße an unsere HörerInnen.
Ja, wie ihr das immer wieder schafft. Respekt und Anerkennung.
One last game.
Ja, das findet dann am Mittwoch statt, weil am Sonntag spielt Hansa Rostock in der zweiten Bundesliga zu Hause gegen Hertha. Also quasi auch gegen eine Regionalligamannschaft, weil die haben ja irgendwie einen Kader für beide Teams. Aber die Regionalligamannschaft von Hansa Rostock empfängt dann Lok Leipzig am Mittwochabend, 19 Uhr. Wir tippen es jetzt trotzdem. Luca hat uns den Tipp mitgeschickt, haben wir gesagt, komm, das tippen wir.
Ich habe letzte Woche gesagt, immer wenn ich auf Lok tippe, gewinnen sie nicht. Jetzt habe ich mal nicht auf Lok getippt, habe letzte Woche schon bereut, sie haben gewonnen. Ich tippe wieder auf Lok Leipzig. 2-1. Weil Sihane nicht spielt. Und Luca, der sich sagt, Sihane spielt nicht, sagt 2-0 für Lok.
Und ich sage mir, Ciane spielt nicht. Und Rostock muss aber irgendwie auch mal wieder seine Chancen ein bisschen nutzen. Aber Ciane spielt nicht. Und deswegen Hansa Rostock 2, 2, Lok Leipzig 3.
Drei.
Ich wollte nur nicht, dass man jetzt denkt, ich sage einfach nur den Namen der Mannschaft.
Ja, es klang gar nicht verwirrend.
Ja, ich
Ich
wollte
bin
nicht
völlig
verwirren und habe
schuld.
damit alle noch viel mehr verwirrt. Ach
Ja,
so.
gut gemacht.
So
Gut
mache ich das doch immer.
gemacht. Ja, danke schön.
Ja, damit haben wir die Tipps abgeschlossen. Also wir haben viel gleich, aber ich weiche auch mal ab. Vielleicht komme ich ran an euch. Denn komm, das machen wir jetzt noch. Ich mache das jetzt zum Abschluss hier, weil für mich sieht es ja am blödesten aus. Aktuell, wir spielen ja alle beim chemischen Element mit. Markus ist 45. Hat 8 Punkte am letzten Spieltag geholt. Luca ist ihm jetzt dicht auf den Fersen und noch ein Punkt dahinter. Markus hat 120 Punkte. Luca hat 119, weil er 10 geholt hat, ist 47. Und ich habe 8 Punkte geholt, steht es bei 112 und bin auf Platz 78.
Ja, und du hast mich am Anfang der Saison immer so krass geschadet, dass es bei mir nicht so gut läuft. Und ich habe gesagt, ich hole euch noch.
Also ich
Und
sag mal so,
jetzt?
Nils ist noch vor uns allen, hat aber nur 3 Punkte am letzten
Der ist
Spieltag
mir doch
geholt.
egal. Ist mir egal.
Und nee, das möchte ich jetzt zu Ende bringen. Jonas hat 2 Punkte geholt am letzten Spieltag und ist auf Platz 108.
Ja, das ist mir aber komplett egal, ehrlicherweise. Es geht mir nur um euch zwei.
Ich bin der erfolgreichere Podcast-Moderator, was Regionalliga Nordost-Kicktipp angeht.
Ja, bist du okay.
Man muss irgendwie Coping betreiben, wenn es nicht läuft. Das mache ich jetzt in dem Fall. Und damit würde ich sagen, haben wir es geschafft.
Na, Gott sei Dank.
Vielen Dank an dich, Markus. Vielen Dank an euch, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Und wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik, Feedback oder was auch immer habt, ihr könnt uns über die üblichen Wege kontaktieren. Per Mail, Regionalliga Nordost Podcast @web.de, Instagram. RLNO-Podcast, ebenso auf Twitter @RLNO-Podcast und auf Blue Sky heißen wir RLNO-Podcast, dann .bluesky.social. Auch da sind wir zu finden. Schaut doch überall gern mal rein. Lasst ein Follow da. Wir posten da immer die Folgen. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.